habe ihn kennengelernt als einen der sympathischsten, kommunikativsten und vor allem witzigsten Typen in der ganzen Handball-Bundesliga. Und ich bin mir sicher, ihr werdet ihn auch genau so in den nächsten 2 Stunden kennenlernen. Evgeny Efe Pevnov, das Monster am Kreis von der TSV Hannover-Burgdorf, ist heute unser Gast bei Hand aufs Herz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Ich bin Schmieso oder Florian Schmitz-Sommerfeld, Handball- und Fußballkommentator bei Sky. Und ich freue mich sehr, dass Hummel heute wieder am Start ist als unser Partner. Die präsentieren die heutige Folge, die XK Collection. 10.000 Stunden Training bis zur Perfektion ist Anfang der Saison auf den Markt gekommen mit dem Flaggschiff, der Algis Schuh. Schaut euch die ganze Collection und den Schuh gerne mal an unter hummelsport.de. Effe hat wirklich ein krasses Verhältnis zu seinem Vater. Darüber haben wir einige Zeit gesprochen. Seine Handballkarriere ist ohne ihn undenkbar. Er lebt sozusagen das Handballerleben seines Vaters weiter, so sagt er. Der hat ihm alles ermöglicht. Auf dem Weg dahin sind aber auch mal ein paar Handys an der Wand zerschellt. Wie arbeitet eigentlich Christian Prokop in Hannover? Das hat mich sehr interessiert. Und Evgeny Pevnov verrät uns die größte Stärke von Prokop und so ein bisschen entschlüsselt er das Geheimnis seiner Abwehr, die er in Leipzig schon so berühmt berüchtigt war. Und von Kasper Mortensen haben wir eine Geschichte bekommen, mein lieber Mann. Stichwort Gin Tonic und Pevnov isst ein T-Shirt. Ihr habt richtig gehört. Pevnov verspeist ein T-Shirt. Nicht nur deswegen sollte man sie gehört haben. Die 59 von Hand aufs Herz mit Evgeny Pevnov. Er war ja schon mal hier. Höchste Zeit, jetzt mal eine ausführliche zweite Ausgabe mit ihm zu machen. Ich freue mich sehr auf Evgeny Pevnov. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch und bin gespannt wie ein Flitzebogen. Und apropos, ich werde Evgeny ausgesprochen und nicht Evgeny.
Evgeny, sorry, habe ich eben Evgeny? Du heißt Effe, ist ja auch eigentlich der Spitzname, ne?
Das ist korrekt, ja.
Also Evgeny, ja, das kann ich sagen. Irgendwie hat man das so drin, Evgeny, oder? Mhm, das ja, passiert, glaube ich, häufiger wahrscheinlich.
Passiert, ne? Tatsächlich sehr oft, aber ich habe gedacht, eigentlich ich falsch. Muss dir jetzt mal gleich am Anfang eins auswischen.
Mega gut, dass du das machst. Ja, nein, Evgeny Pevnov, ein russischer Name, ne?
Ja, so sieht's aus.
Da werden wir, wobei da quatschen wir nachher noch drüber, bevor jetzt alles durcheinander läuft. Da erinnert sich der ein oder andere in der Pokalausgabe vielleicht noch. Aber wir wollen ja heute eine richtige mit dir machen. Evgeny, du sitzt gerade zu Hause, hast dir schön noch korrekt. Ein russisches Mittagessen reingehauen, ne? Deswegen schmatzt es vielleicht noch so ein bisschen im Mund.
Es schmeckt auf jeden Fall danach, das ist hervorragend. Ja, ich habe gerade eben Training gehabt und musste hersprinten und meine fantastische Frau hat mir noch nur kurz meine Pelmenis gemacht, beziehungsweise Pelmenis kurz warm gemacht und die habe ich mir jetzt noch kurz reingefeuert.
Sehr gut.
So, dass ich auch auf einem vollen Magen mit dir arbeiten kann.
Wir wollen ja, dass du bei Kräften bleibst und gute Laune hast. Bist du so einer, der scheiß Laune kriegt, wenn er hungrig ist?
Jein.
Geht so.
Würde ich sagen. Geht so.
Ja, okay. Bei mir ist das so. Ich habe mir das von meiner Frau abgeguckt. Die ist immer hangry und ich habe das für mich übernommen. Das ist nicht gut. Mein Lieber, was macht denn dein Oberschenkel? Wir haben dich ja leider zuletzt nicht auf der Platte gesehen, weil da ein Muskelfaserriss dich außer Kraft gesetzt hat.
Das ist korrekt. Was macht der Muskelfaserriss? Der Muskelfaserriss ist jetzt aktuell, stand jetzt komplett verheilt. Unglücklicherweise habe ich den Muskelfaserriss relativ weit oben im Muskel gehabt beim Sehnenansatz und hat sich jetzt rausgestellt, dass auch die Sehne was abbekommen hat.
Ach, jetzt scheiße.
Wurde mir unglücklicherweise am Mindenspieltag dann die Diagnose gestellt, dass ich noch ein paar Tage länger ausfallen muss und auch werde. Und jetzt gucken wir, sobald ich schmerzfrei bin, dass ich dann direkt wieder ins Training einsteigen kann.
Und was kannst du denn überhaupt machen gerade? Ich meine, da muss man ja vorsichtig sein, ne? Dass da nicht noch mehr, nächste größere wäre, glaube ich, Muskelbündelriss. Ne? Also das ist ja jetzt nichts, wo man mal, ach komm, da spiele ich einfach durch, sondern da muss man ja schauen, dass der sauber verheilt ist. Ne?
Das ist richtig, das ist richtig. Ich kann eigentlich so gut wie alles machen, solange es kontrolliert ist.
Ah, okay, das schon.
Ja, genau. Also der Muskelfaserriss ist ja verheilt.
Ja.
Weißt du, ich hatte ja praktisch im Endeffekt 2 Risse in Anführungszeichen. Ja. Einmal im Muskel und einmal in der Sehne.
Ja.
So kannst du dir das vorstellen. Und der im Muskel ist, ist jetzt verheilt und der in der Sehne jetzt ist noch, der hat noch was. Und da muss ich jetzt einfach aufpassen.
Und aber das heißt, die Sehne wäre nur gefährdet bei schnellen Bewegungen. Sonst ist mit der alles okay. Genau. Ja,
alles, was monoton bedeutet, geradeaus laufen, seitlich laufen, alles in einer Bewegung, in einem Rhythmus, ist alles problemlos. Aber sobald es halt darum geht, mal nach vorne und dann zur Seite zu laufen, ist das das Problem.
Ja, aber das machst du als Kreisläufer doch eh nicht. Da verstehe ich jetzt das Problem überhaupt nicht.
Es gibt ja auch Angriff und Abwehr, darfst du nicht vergessen. Ne?
Ach, Abwehr spielst du auch noch.
Stell dir vor, ich spiele sogar auf der Spitze.
Stimmt, der die Diskussion hatten wir neulich während der Sky-Konferenz. Ne?
So sieht's aus.
Ja, aber wie kommt denn Christian auf die Idee, dich auf die Spitze einer drei? Du gehörst doch mit deiner Masse und deiner Metzgerart, das meine ich natürlich positiv, du musst doch im Deckungszentrum hinten stehen.
Tue ich ja auch. In der 6-0 stehe ich ja hinten und in der 3-2-1 stehe ich vorne. Du darfst ja nicht vergessen, das System ist ja sehr ähnlich wie mit Kiel. Und da steht ja Peke auch vorne.
Ja.
Also es geht ja darum, dass du wirklich Raum verteidigst und du hast ja nicht oft das 1-gegen-1.
Ja.
Das 1-gegen-1 passiert ja oft nicht in der Spitze. Du hältst den Mittelmann weg und versuchst den direkten Pass von halb zu halb zu verteidigen. Ja. Mhm. Und zusätzlich, wenn der Halbe zu nah an dich rankommt, dann muss es halt scheppern.
Was machst du lieber? Hinten in der 6-0 oder ist es, klingt sehr arbeitsintensiv und viel bewegen und so, da auf die Spitze der 3-2-1 zu gehen?
Sag mal, meinst du, die 6-0 ist da einfach oder was?
Ja, natürlich. Da stellt man sich einfach nur hinten hin und macht die Arme in die Höhe.
Ja, natürlich. Machst du auch nichts anderes, Mann. Ja, natürlich, ja klar.
Du als treuer Sky-Konferenz-Zuschauer weißt doch auch, was ist die wirkliche Koenigsposition in der Abwehr? Haben wir alle von Pommes gelernt. Links außen.
Absolut nicht der Fall.
Das ist das, was schwer zu spielen ist. Nein, aber Spaß, ist das gar nicht. Ich dachte nur schon, die 3-2-1, die ist schon nochmal deutlich anstrengend. Ist das gar nicht so?
Finde ich jetzt nicht. Also ich finde beide. Also die Spitze ist natürlich sehr anstrengend, keine Frage. Aber die 6-0 ist da, also die hängt da nichts hinterher, muss ich gestehen. Ja. Wenn du da 6-0 ordentlich spielst, mit aggressiv verschieben, bah.
Ja. Ja.
Da pumpst du wie mein Käfer nach 5 Minuten.
Ja, gut, das tue ich eh in jeder Lebenslage, aber das glaube ich.
Ja. Für dich reicht es ja schon, zum Kühlschrank zu gehen.
Das ist eine Frechheit.
Du hast damit angefangen. Nein, komm, du hast mir gerade den Elfmeter ohne Torwart hingestellt.
Stimmt, entspricht auch der Wahrheit. Was machst du denn dann gerade so? Wie ist dein Tagesablauf und wie entscheidet, oder hat er sich, jetzt bist du ja hoffentlich bald wieder dabei, aber wie hat er sich so in den letzten Wochen, wie wäre ein Tag normal gewesen und was war anders, dadurch, dass du gerade aus einer Verletzung dich zurückarbeitest?
Tatsächlich hat sich der Tag an sich jetzt nicht sehr groß verändert, da der natürliche Wecker bei uns um circa 7 Uhr klingelt. Da
die
wir
Kinder.
Zwei fantastische Kinder haben, die gerne mal sagen, okay, sie haben keine Lust mehr zu schlafen, Papa, Mama wacht auf, auch wenn die Nacht nicht so toll war von uns, ihr sollt jetzt trotzdem aufwachen oder ich möchte ein Buch lesen morgen zum 7. Das ist gang und gäbe tatsächlich bei uns. Aber ansonsten hat sich der Tag nicht großartig verändert. Ich habe sogar ein bisschen mehr Training gehabt als vielleicht die Jungs jetzt in der Regel, weil ich durch das Reha-Training halt noch ein bisschen mehr machen muss.
Das habe ich schon oft gehört, dass das eigentlich die Trainings... fleißigste, intensivste Zeit ist, wenn man aus einer Verletzung gerade zurückkommt.
Ja, also wenn du in der Verletzung bist, würde ich mal behaupten. Wenn du aus der Verletzung rauskommst, bist du ja praktisch wieder im Mannschaftstraining.
Ja, stimmt. Ja. Genau. Da bist du jetzt aber schon wieder, oder?
Im Mannschaftstraining? Nein, noch nicht. Ich bin noch
Wegen der Sehne jetzt, kannst du das noch
machen. Ja, genau. Ich bin jetzt, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, 6., 7. Woche ungefähr. Und das ist echt super nervig mittlerweile. Das ist echt ganz, ganz, ganz eklig. Ja. Vor allem, wenn du dann halt einfach oft die Frage gestellt bekommst, wann geht's los, wann kannst du? Ja. Und du einfach da stehst und denkst dir, ey. Also am liebsten würde ich jetzt sofort, aber es geht halt einfach nicht. Das ist, ich glaube, da blutet einem Sportler immer das Herz, wenn er aus Verletzungsgründen nicht teil dran haben kann, die Mannschaft zu unterstützen. Teilhaben kann und die Mannschaft zu unterstützen.
Ich habe da neulich mal, wobei dann stelle ich dir erst diese angenehme Frage. Wann bist du denn endlich zurück?
Du Hund!
Der 11.11. in Leipzig wäre doch ein schönes Datum. Am 11.11.
würde ich
nochmal ein Comeback geben.
Ist ja schon im Endeffekt.
Richtig, genau. Also jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es morgen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wir nehmen am Montag auf, genau.
Heute ist Montag, genau. Es ist Montag, der 8. November, 13.32 Uhr.
Ja.
Und wenn alles gut läuft, ist der 11. der Donnerstag und wir spielen gegen Leipzig in Leipzig. Und wenn alles sehr, sehr gut läuft, spiele ich. Wenn nicht, dann lief es nicht so gut.
Okay. Aber wie bist du da vom Typen her? Muss der Arzt dich bremsen? Würdest du selber, so würde ich dich jetzt einschätzen, dass der Arzt sagen muss, nein, bitte mach noch nicht, reiß dich zusammen, du brauchst noch ein paar Tage?
Das macht eigentlich unser Physiotherapeut, in Anführungszeichen, Athletiktrainer. Und der Tim, der muss mich öfters mal rausbremsen. Tatsächlich bei der jetzigen Verletzung ist das wirklich ein bisschen anders. Wenn ich meine Vergangenheitsverletzung mal so anschaue, mal ein Bänderriss im Knie, ein Bandriss im Daumen, das waren alles so Sachen, die, wie soll ich sagen, wenn du zu früh angefangen hast, konntest du nicht noch mehr kaputt machen. Beim Knie war es zum Beispiel so, ist es stabil, wenn es jetzt reißen würde, dann wäre es auch im gesunden Zustand gerissen.
Ach, okay.
Auch wenn du Schmerzen hast, wenn du auch Schmerzen hast, das ist nicht so schlimm. Du kannst über die Schmerzen hinweg spielen. Und wenn es kaputt gehen würde, würde es auch in einem gesunden, ohne Schmerz kaputt gehen.
Okay, okay. Ach so, das ist einfach eine 1- oder 0-Entscheidung. Entweder das ist inzwischen wieder heile oder eben nicht.
Beim Oberschenkel meinst du das jetzt?
Beim Knie damals.
Beim Knie damals war das so, genau. Das war ein anderes und das war dann so weit stabil, dass es hieß, du kannst wieder rein.
Ja.
Und wenn es jetzt kaputt geht, wäre es auch so kaputt gegangen.
Das dauert ja auch so lange, ne, weil man so bei einem Knie oft, also das Band ist schon wieder heile, aber man kann ja so lange nichts machen, dass man erstmal die ganzen Muskeln wieder draufpacken muss und so. Ne?
Ja, so in 6 Wochen schaffst du nicht so viel Muskel abzubauen. Du darfst ja auch nicht vergessen, du trainierst ja auch nebenbei. Das ist ja kein Kreuzbandriss, das ist ja nur ein
Außenband. Also das meinte ich damals, genau, weil sich jetzt Leute vielleicht fragen, wenn du sagst, man kann eigentlich eh nichts kaputt machen, wenn man mit dem Knie direkt wieder spielt, es ist, weil du die ganze Muskulatur drumherum wieder stabilisieren musst, oder? Das ist
heute, ja, klar, bei einem längeren Ausfall, ne? Aber wenn du halt bei einem Innenbandriss wie 6 Wochen ausfällst, da verlierst du nicht so viel Muskeln. Und zusätzlich trainierst du ja auch wiederum, um den Muskel nicht erschlaffen zu lassen. Das heißt, du bist ja permanent im Training, halt nicht so intensiv mit der Mannschaft, aber du bewegst ja trotzdem Gewichte. Ja. Dementsprechend schaffst du es ja nicht, da jetzt großartig Muskel zu verlieren. Kriegst du eine OP am Knie, sprich, du hast einen Kreuzbandriss. Da musst du ja erstmal, ich glaube, 5 Monate bist du da im eingegipst gefühlt und kannst ja nichts machen. Ja. Und dann hast du einen Zahnstocher auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du dann deinen Hammer und auf der rechten Seite hast du einen Zahnstocher. Super. Dann, dass du dann nicht direkt ins Spiel rein kannst, dann ist das ist ja verständlich.
Die beiden Oberschenkel meinst du. Meine Güte, jetzt haben wir schon lange über Verletzungen geredet. Ich drücke einfach die Daumen, dass die Sehne dann so hält, dass es gegen Leipzig oder spätestens in Kiel dann soweit ist. Was rechnet ihr euch da eigentlich aus? Das sind ja jetzt nicht so die ganz, ganz einfachen Aufgaben in Leipzig und in Kiel.
Ja.
Und danach kommt Flensburg. Auch noch so eine kommt der Gurkentruppe, die man mal eben wegmacht.
Ja, die Vergangenheit hat ja tatsächlich gezeigt, dass wir gegen gute Gegner ja auch gut spielen können. Da unsere Saison zurzeit ein bisschen durchwachsen ist, ist es halt ein bisschen schwierig. Ich denke, das ist eine Wundertüte. Und wir gehen da natürlich ins Spiel rein und wollen das Maximalste rausholen. Und sind natürlich.
Das war jetzt keine Phrase. Das war jetzt, habe ich noch nie gehört, den Satz, wir wollen das Maximale rausholen.
haben wir nicht letztes Mal schon ein Phrasenschwein entwickelt?
Ich glaube, das könnte für uns beide Tore werden. Das lassen wir lieber.
Ich würde dann an deiner Stelle tatsächlich nicht mit Steinen im Glashaus werfen. Ja, nee, aber wir sind tatsächlich jetzt ja in die Trainingswoche gestartet und so wie ich Christian kenne, wird er uns akribisch auf Leipzig vorbereiten, unter anderem auch einfach, weil es ja auch seine alte Heimat war.
Ja.
Ist da natürlich nochmal eine größere Anspannung für ihn als für uns. Mhm. Ja, wie gesagt, es wird eine Wundertüte. Ich denke, der am Tag besser spielt, wird gewinnen tatsächlich.
Ich bin überrascht, dass du sagst, euer Start war so. Du hast ja durchwachsen, glaube ich, gesagt. Ne? Ich meine, ihr habt 5-mal verloren. Ihr habt aber auch jetzt besonders die letzten beiden Spiele habt ihr ja gewonnen. Das eine erinnere ich mich sehr gut dran. In der Konferenz hatten wir immer ein Auge drauf. In Erlangen 35 Buden gemacht. Ich sage ganz ehrlich, da habe ich schwer gestaunt, weil ihr hattet ja oft das Problem, hinten raus keine Körner mehr. Gegen die Füchse waren es, glaube ich, in den letzten über 10 Minuten ein Tor und da habt ihr sie am Ende so richtig niedergerungen und geballert ohne Ende.
Da haben trotzdem wir sogar 10 Tore gemacht in den letzten 10 Minuten.
Wahnsinn, ne? Also das ist ja, wenn man das hochrechnet, wisst ihr, was rauskommt. Das wären 60 Buden, das hat noch nie einer geschafft. Und trotzdem, und dann das ganz wichtige Ding gegen Minden, glaube ich, um selber wirklich so richtig von einem da im Abstiegskampf zumindest mal deutlich zu distanzieren. Warum findest du es trotzdem durchwachsen?
Ich denke, man hat wie du gerade eben schon gesagt hast, die Körner am Ende gefehlt. Weißt du, wir spielen gegen Berlin ein hervorragendes Spiel, haben die praktisch an einem Rande einer Niederlage.
Ja.
Und dann fallen uns die letzten 10 Minuten praktisch auf die Füße und war die Luft halt raus, genauso wie gegen Melsungen. Das war das ganze Spiel war, hast du jetzt nicht gemerkt, dass Melsungen deutlich die stärkere Mannschaft war.
Ja,
Und
ja.
am Ende verlieren wir es dann trotzdem. Und da war es genauso, dass wir die letzten Viertelstunde, glaube ich, oder letzten 10 Minuten auch nicht mehr die Kraft hatten, da jetzt großartig was dagegen zu halten.
Ja.
Dann siehst du das Spiel gegen die Löwen zum Beispiel. Da spielen wir auch. Da war es so, dass wir tatsächlich unfassbar viele Fehler gemacht haben. Wir haben die Bälle einfach ins Aus geworfen, haben Entscheidungen getroffen, die im Endeffekt in der Situation nicht die richtigen waren. Und wenn du dann summa summarum nimmst, war es halt einfach kein gutes Spiel von uns, obwohl wir die ganze Zeit dran waren. Wir
Also
haben.
immer, immer das Gefühl, da wäre was gegangen und
Ja,
am Ende habt ihr
genau.
es nicht nach Hause gekriegt.
Genau,
So.
und das meine ich damit dem Durchwachsen. Und dann plötzlich kommt BHC nach Hause zu uns und wir ballern die mit 8 Buden aus der Halle.
Ja, Wahnsinn.
Weißt
Ja.
du? Und dann verlieren wir und dann sind es die ersten 2 Punkte, die wir einfahren und verlieren dann gefühlt
Ja,
5 Spiele hintereinander.
weißt du, was das nächste Spiel war? Da
Gegen
müssen wir
BHC?
nach dem BHC 8-Tore-Sieg, was kam danach? Weißt du es noch?
Ja, da habe ich mich einen Tag vorher verletzt. Wetzlar.
Wahnsinn. Also ich weiß, das ist jetzt
Aber
sicher kein
totaler
Spiel,
Ausfall.
worüber man gerne redet. Du warst gar nicht dabei. Aber 38 zu 16. Also wenn man das liest, denkt man, ja, da hat sich irgendeiner in der Statistikabteilung vertan. Was ist denn bitte da passiert? Du konntest es nur von außen leider beobachten, aber was war los an dem Tag?
Leider ist das, glaube ich, sogar das Schlimmere, als auf dem Feld dann zu stehen, weil du halt einfach siehst, was heißt, du hast gar nichts gesehen. Die Jungs, das war einfach ein Totalausfall bei allen. Und ich denke, das tut nochmal einem Spieler doppelt weh, wenn du dann da nicht da bist. Weil du musst zugucken und denkst dir,
Hilflosigkeit.
Hilflosigkeit bei der Mannschaft in dem Moment und dann noch zusätzlich Hilflosigkeit bei mir auf der Couch, wo ich dann denke und denk mir, oh Gott, was machen? Und dann,
Boah, Mann.
tatsächlich sprachlos. Ich war tatsächlich sprachlos.
Hast du so mitbekommen, wie waren so die Tage danach? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, also versucht man das aber wegzuschieben oder wird es wirklich aufgearbeitet oder wie geht man um mit so einem absoluten Horrortag?
Wir hatten tatsächlich am nächsten Tag eine Sponsorenveranstaltung, wir hatten Teampräsentation. Also ich glaube, das war die größte Bestrafung, die du als Sportler dann kriegst, dich dann direkt am Tag danach den Sponsoren zu stellen. Ich denke, das hat uns aber tatsächlich so aus dem Gröbsten rausgeholt, weil wir uns direkt ins kalte Wasser begeben haben und dann hieß es, Jungs, was war da los? Und du musstest dich halt direkt dieser Situation stellen und konnten wir sie praktisch mental schon mal aufarbeiten. Und ich denke mal, nach dem Spiel hat man schon gesehen, dass die Jungs dann auch im Training ordentlich Gas gegeben haben und auch irgendwie mehr Leidenschaft und mehr Feuer im Training, auch wenn die Qualität phasenweise nicht so gut war, so zumindest was ich halt von außen halt beobachten konnte, war trotzdem dieser Ehrgeiz da, ne? Das darf uns nicht nochmal passieren. Und das wird uns auch nicht nochmal passieren. Und das hast du halt ganz klar gesehen. Und da hast du dich dann auch irgendwo, ja, es war auch ein schönes Gefühl. Dann so, ja, Jungs, guck mal, ihr habt einen praktischen Wachrüttler gebraucht jetzt.
Und das Leben geht weiter.
Genau, so
und es
sieht's
wird
aus.
besser. Ja,
So sieht's
ja.
aus.
Und wie ist das dann? Wie muss ich mir das mit den Sponsoren vorstellen? Wie fragen die dann so richtig unangenehm oder sagen, ey,
Natürlich.
für die Scheiße zahle ich kein Geld mehr? Oder
Ja,
wie
doch, es
ist das?
gab den einen, es gab alle Sorten von Sponsoren. Die einen haben gesagt, du, ja, es passiert, war schlimmster Tag in dem Verein. Ich glaube auch die höchste Niederlage des Vereins, zumindest was Torunterschied angeht. Mund abwischen, weiter geht's, Krone richten, aufstehen, weiter geht's. Und die anderen haben gesagt, aber was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Ne? Und dann hast du halt schon ein paar blöde Kommentare gehört. Aber wie du mich erkennst, habe ich diese Kommentare dann dementsprechend auch sehr locker wieder zurückgegeben. Und
Sag
dann
mal,
war
was
es,
hast du gesagt?
ja, was, ich meine, ja, was willst du der Mannschaft denn jetzt vorhalten? Man, das Spiel ist vorbei und wenn du es besser kannst, dann kannst du dich auch hinstellen. Ich meine, was willst du denn anderes sagen, Mann? Die Armen, die haben den miesesten Tag ihres Lebens gefühlt gehabt, ne? Und dann kommst du am nächsten Tag in so einer Sponsorenveranstaltung, hast sowieso schon die übelst dreckigste Laune, weil du gerade mit 22 Toren in Wetzlar verlierst, wo es eigentlich darum geht, dass du die Punkte mitnimmst, weil die so in deinem Metier unterwegs sind in der Bundesliga. Und dann kommt jemand zu dir und sagt, das ist ja die allergrößte Grütze, was ihr da auf dem Spielfeld abgeliefert habt. Ne?
Ja,
ja. Ich meine, ist klar, dass wenn ich dann Ja und Amen sage, dann er unzufrieden ist, aber wenn ich dem halt ein Kontra gebe und sage, ja gut, das ist natürlich was Scheiße, ne? Wir haben daraus gelernt, aber
ja, dann merkt er, dass sich was ändern wird, ne?
Genau.
Das ist ja wahrscheinlich das, was man hören will.
Genau.
Eine Reaktion, dann, wie man immer so schön sagt.
Genau, genau. Und dementsprechend war dann auch meine Wenigkeit dann auch relativ still an meinem Tisch.
Hatten alle Angst, dass er gleich um sich schlägt.
Der Irre. Nee, das natürlich nicht. Nein, nein, nein. Aber das alkoholfreie Bier wäre fast geflogen. Mehr Spaß.
Aber sag mal ehrlich, dann dieses hat sich ja dann noch ein bisschen gezogen. Immer das Gefühl, in den anderen Spielen wart ihr ja immer dran. Es waren ja alles knappe Niederlagen zum Schluss. Kann man schon sagen, Erlangen war vielleicht so ein Wendepunkt? Manchmal gibt es ja so Wendepunkte in der Saison, ne? Wo man dann sagt, da hat es dann endlich funktioniert.
Ja, aber hat es dann auch wirklich funktioniert? Am Ende haben wir ja nur mehr Tore geworfen als kassiert.
Und ja?
Wir haben ja auch viele Tore gekriegt.
Also war für dich kein überzeugender Sieg?
Es war natürlich ein überzeugender Sieg. Wir haben 5 Tore mehr als ich glaube 5 oder 6.
4 waren es, 35-31.
35-31, wir haben 31 Tore kassiert.
Ja.
Das ist,
okay, das ist,
weißt du?
Ja, stimmt.
Es ist ein fader Beigeschmack. Wir gewinnen zwar mit 4 Toren und werfen 35 Tore. Das heißt, sensationeller Angriff, aber auch grottenschlechte Abwehrleistung von Erlangen und unsere Abwehrleistung ist auch nicht gerade die beste.
Okay.
Wenn du verstehst, worauf ich noch. Man muss das halt immer, man darf sich halt nicht auf Sachen ausruhen, die im ersten Moment glänzen. Wenn du verstehst, was ich meine.
Also, ihr werdet selten ein Spiel mit 31 Gegentoren gewinnen, so in dem
Sinne. Ja, oder man gewinnt halt selten Spiele mit 31 Gegentoren.
Ja, genau. Ja, absolut. Ja. Erzähl gerne mal, wie waren denn die ersten Wochen so mit Christian Prokop? Hast schon gesagt, der bereitet euch sicher auf Leipzig akribisch vor. Das hat er wahrscheinlich bei allen anderen gemacht. Wie arbeitet der so, jetzt wo er zurück ist in der Bundesliga mit euch?
Tatsächlich sehr kommunikativ. Also die Vorbereitung an sich war natürlich, wie soll ich sagen, schwierig will ich jetzt nicht behaupten, aber es war halt so eine Art Neuanfang, ne? Weil es hieß ja von allen Seiten, Christian hat ja eine ähnliche Abwehr wie Carlos und dementsprechend wird es uns dann dementsprechend leichter fallen und auch das offensive Raustreten, das Begleiten, das Attackieren, es ist sehr ähnlich alles bei Christian. Und als dann Christian gekommen ist, war es dann komplett anders. Ne? Also,
erzähl gerne mal, was sind die Unterschiede?
Ja, das Grundsystem ist komplett anders.
Ja.
Ne? Wir spielen zwar beide Handball, beide Systeme spielen Handball, das ist gleich, ja.
Das habe ich sogar von außen erkannt. Da
ja, gut.
Handball,
ja. Das ist schön. Wir werfen den Ball auf den Korb, ne, und treten dann oben die Beine weg.
Ja, das machst du. Wenn der Schiedsrichter gerade mal nicht
guckt. Du, ich glaube, ich bin ziemlich fair, was Handball angeht. Hoffe ich zumindest.
Ja?
Ja,
eigentlich, wie alle Kreisspieler.
Das ja, natürlich. Gruß an Oliver Rogisch, ne?
Hat er überhaupt mal 2 Minuten bekommen in seiner Karriere? Ich glaube, das
also ich weiß nicht, ob es jemals berechtigte 2 Minuten gaben.
Das hat er selber mal gesagt, wenn er sich die alten Sachen anschaut, dass ihm das so peinlich ist, egal was er getan hat. Das waren nie berechtigte 2 Minuten.
Witzig, geil. Geil. Ja, aber tatsächlich war es echt so bei ihm, dass es eigentlich nie berechtigt war. Er hat nie verstanden, warum er die 2 Minuten gekriegt hat. Und dann auch immer runtergelaufen und nachdem er runtergegangen ist, sich nochmal umgedreht, den Schiedsrichter angeguckt. Und, warum?
Was soll das? Also,
warum? Das waren niemals 2 Minuten.
Aber so bist du nicht?
Tatsächlich manchmal.
Ja.
Aber es gehört
halt dazu. Das hat jeder in sich, oder? Also wer fühlt sich nicht mal, manchmal will man es auch gar nicht wahrhaben. Es ist auch egal, da könnte dir jeder zeigen, dass es stimmt, du willst es nicht wahrhaben in dem Moment.
Ja, absolut. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo du den dann einfach ins Gesicht triffst und sagst dann, ja, das war voll unabsichtlich, aber ich treffe ihn halt im Gesicht. Wenn der Schiedsrichter dann zu dir kommt und sagt, hör zu, Effe, ich habe gesehen, du hast ihn im Gesicht getroffen und ich sage, du, ich habe es nicht im Gesicht getroffen, ich habe es aber gesehen, sagt der Schiedsrichter. Ich habe das so interpretiert, dass du ihm im Gesicht getroffen hast. Ja, aber Weißt du, das Schlimmste bei Schiedsrichtern ist tatsächlich aus meiner Sicht, ist es, um jetzt nicht mich groß aus dem Fenster zu lehnen und jetzt nicht vielleicht irgendwie ein Fass bei irgendjemandem aufzumachen. Kommunikation ist das A und O. Wenn du zu einem Schiedsrichter kommst und ihm sagst, so, hör zu, das war doch nicht so. Und er sagt so, Effe, es war so. Also ich sehe das so. Was willst du dann als Spieler sagen? Du hast gar keine Argumentation, der haut dir komplett deine komplette Argumentationskette.
Ja, aber was würdest du denn ausdiskutieren mit ihm wollen? Wenn er sagt, du, ich habe erkannt, dass du ihn im Gesicht getroffen hast und deswegen so.
Es gibt ja auch Leute, die triffst du am Schulterblatt. Ach, Schulterblatt, sage ich.
Schlüsselbein?
Am Schlüsselbein. Du triffst am Schlüsselbein und er knickt mit dem Kopf nach hinten und der Schiedsrichter sagt, du triffst ihn im Gesicht. Gab es ja oft genug, dass du da dafür 2 Minuten kriegst, ne?
Ja.
Aber das ist ja kein Schlag ins Gesicht.
Ja, aber was erwartest du jetzt von den Schiedsrichter? Also ich meine, er hat es ja so wahrgenommen. Deswegen gibt er dir die 2 Minuten, ne? Sonst würde er es ja nicht machen. Aber erwartest du von den Schiedsrichtern, dass er jedes Mal sagt, Effe, sei ehrlich, wo hast du ihn getroffen? Und dann schickt er dich nur runter, wenn du sagst, ja, diesmal war es im Gesicht.
Das natürlich nicht, ne? Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wenn der Schiedsrichter sagt, du Effe, ich habe gesehen, dass du ihn im Gesicht getroffen hast, oder ich habe so wahrgenommen, dass du ihn im Gesicht getroffen hast, und ich sage dann, nee, habe ich nicht, und er sagt, ja, es tut mir leid, dann sagst du ja, pff, gut, und drehst dich um und gehst. Ja, aber wenn er dann zu dir sagt, nee, du bist 1 Meter weg von mir und ich rede nicht mit dir, du kriegst jetzt 2 Minuten, sonst kriegst du nochmal 2 Minuten, weil du mit mir sprechen möchtest, da platzt dir die Krampfader.
Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt habe ich es verstanden. Also dir ist dieser Austausch wichtig und du möchtest es nur bereden und wenn er dir dann sagt, doch, ich habe es so gesehen, deswegen schicke ich dich runter, ist für dich okay.
Ja, muss ich ja dann akzeptieren.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Aber wenn er mir dann praktisch auf Distanz sagt, dass ich jetzt wegbleiben soll.
Ja.
Und jetzt kommst du auch nicht mehr zu mir und ich will auch nicht, weil wenn du jetzt nochmal was sagst, kriegst du nochmal 2 Minuten.
Ja. Okay, ich sehe das schon, also häufig, wenn ihr runtergeht, gibt es auch nochmal ein kurzes Gespräch mit dem Schiedsrichter, oder? Und dann sagt er euch, wie er es gesehen hat und dann geht ihr. Aber du würdest dir das noch mehr wünschen?
Ja, als Spieler würde ich mir das auf jeden Fall, ich bin eh sehr kommunikativ und ich denke auch viele Schiedsrichter sagen sich dann auch, der Effe schon wieder, das kommt der schon wieder. Das kann ich irgendwo auch nachvollziehen, das verstehe ich auch ganz gut, aber dennoch finde ich dann so ein bisschen Kommunikation zwischen Spieler und Schiedsrichter wäre tatsächlich in meinen Augen schön.
Ich sehe schon, also es ist sehr interessant. Also du wünschst dir mehr Kommunikation, findest es aber auch nicht so gut, dass sie dir die Argumente entziehen, indem sie sagen, doch, ich habe das so gesehen.
Doch, das ist ja gerade das, was ich meine. Doch,
das willst du haben. Okay.
Das ist ja das, was der Schiedsrichter im Endeffekt ja dann ausmacht. Wenn du dann die Argumentationsgrundlage von dem Spieler wegnimmst, indem du als Schiedsrichter sagst, du, Effe, ich habe das so gesehen, tut mir leid. Ja. Und wenn das für mich 2 Minuten sind, sind das für mich 2 Minuten.
Ja, okay, ich habe es vorhin so verstanden, dass ich das schon auf. Aber gut, das ist das Problem.
Nee, dann kann ich mich ja gar nicht mehr aufbäumen. Dann kann ich ja gar nichts mehr sagen. Dann kann ich ja nicht sagen, ja, du hast es falsch gesehen. Dann sagst du, ja, dann habe ich es falsch gesehen. Okay. Aber trotzdem, ich sehe es halt so.
Du willst nur nicht quasi diesen 2 Minuten schweigen und weg. Und okay. Und, aber ihr habt doch auch die Möglichkeit, keine Ahnung, dann geht man halt mal nach dem Spiel hin und sagt, ey, alles gut, aber.
Nach dem Spiel ist nach dem Spiel.
Genau, dann weiß der Schiedsrichter doch für nächstes Mal, okay, für Effe ist es wichtig, dass ich ihm das erkläre und dann sage ich ihm halt, ey, das habe ich gesehen, deswegen gehst du jetzt runter, so ist es.
Und das soll ich jetzt bei 32 spannend machen, oder was?
Ja.
Aber wäre es nicht sinnvoller, wenn dann 32 Gespannte das normal machen, als normal ansehen?
Ja, aber du kannst dich ja auch, warte mal, wer ist denn, keine Ahnung, du kannst ja auch mit Wolfgang Jamelle, dem Schiedsrichterwart, das Gespräch suchen und sagen, bitte richte allen einmal von Evgeny Pev noch aus, ich möchte meine 2 Minuten Strafen verdammt nochmal erklärt bekommen.
Ich will sie ja gar nicht erklärt bekommen im Sinne von dem, die zeigen es ja, die zeigen ja so Gesichtsschlag und die zeigen ja auch, whatever, Arm gezogen und 2 Minuten sind zwei, die zeigen ja warum.
Ja.
Und die sagen ja auch, was sie sehen, ne?
Ja.
Aber dieses auf Distanz, den Spieler auf Distanz halten und spreche mich ja nicht an, weil ich ja der Schiedsrichter bin, boah, kriege ich eine Krawatte.
Ja, aber das macht doch auch kaum, also das nehme ich selten in der Halle so wahr, dass die Schiedsrichter sagen, nee, du redest nicht mit mir.
Ja, du stehst ja auch auf dem Feld, ne?
Ja, danke. Nein, aber ich sehe doch von oben alles.
Ja, du bist ja der, ach stimmt ja, du hast ja das Eagle Eye.
Scheiße, ich glaube, an diesem Punkt kommen wir nicht weiter. Belfnow und die Schiedsrichter, das bleibt eine spannende Beziehung.
Nein, das stimmt doch auch wieder. Jetzt legst du mir meine Worte absolut wieder in den falschen Mund oder drehst sie einfach um und stellst mich so dar, als ob ich hier alle was gegen die Schiedsrichter hätte.
Wir machen hier stimmt den Cut. Gar nicht. Evgeny Belfnow und die Schiedsrichter, das ist eine sehr harmonische Beziehung.
Punkt. Richtig.
Und jetzt erzähl gerne nochmal, was an den Abwehrsystemen von Ortega und Prokop unterschiedlich ist. Da waren wir ja, glaube ich, eigentlich.
Ja, bei Carlos war es tatsächlich so, dass wir viel gegen die Hand gewinnen, zu Hand gewinnen mussten. Mhm. Also das heißt, wir durften gegen die Hand verlieren und bei Christian ist es halt komplettes Gegenteil. Da müssen wir halt in der Regel gegen die Hand gewinnen und zu Hand dann auch aushelfen lassen.
Okay.
Also muss
okay.
Also im Endeffekt heißt, spiegelverkehrt.
Man lenkt eher in die Mitte bei, genau. bei Prokop so, ne?
Genau.
Weil du ja
genau.
in der Regel also wenn wir davon ausgehen, dass ein Rechtshänder halb links spielt und ein Linkshänder. Sehr spannend, okay. Und wie erklärt er, also ist das eine Sache, die man dann einfach so hinnimmt oder will man das mal erklärt haben vom Trainer?
Warum? Kriegst du sowieso.
Ja.
Also wir hatten oft genug Videoanalysen und auch oft genug Gespräche, auch Einzelgespräche mit Trainern oder nicht mit Trainer, mit Trainer, wo er dann akribisch versucht hat zu erklären, wie er was sieht und was gemacht werden muss. Und das allergrößte, die allergrößte Schwierigkeit tatsächlich an der ganzen Situation war oder ist die, dass alle das wissen. Alle verstehen, wie es funktioniert. Dementsprechend ist diese Situation, wenn man jetzt das 1 gegen 1 auf der rechten Seite gewinnen, muss der Außen rechts, der Mittelblockdecker rechts, der Mittelblockdecker links und der halb links Deckende wissen, was jetzt passiert.
Ja.
Mhm. Weißt du, und dann praktisch wie ein Zahnrad in 1 reingreift.
Ja.
Okay. Und wenn dann irgendwo was hakt, dann verlierst du die Situation. Du kannst die Situation sowieso verlieren, weil im Endeffekt kriegst du auch, du spielst kein Handballspiel zu null, das geht halt nicht.
Ja. Ja.
Aber umso weniger Gegentore du kriegst, umso weniger Tore musst du werfen,
ja,
um zu
ja,
gewinnen.
Ja, ja. Das ist sehr spannend. Und das heißt aber, dass grundsätzlich mal, das heißt, man guckt, dass man, ich bleibe jetzt nochmal bei den Halben, die jeweils nach innen und eben nicht nach außen lenkt, um ihnen einen schlechten Winkel zu geben. Heißt ja aber auch für dich, du musst mehr Hilfe spielen als Mittelblockspieler, oder?
Ja, da kommen wir schon wieder zu dem Thema viel bewegen, ne?
Ja.
Im Mittelblock.
Ja. Ist das mehr geworden für dich unter Christian im Vergleich zu...
Nein. Also es ist ähnlich, sehr ähnlich. Vom Bewegungsradius, ja, den wir als Mittelblockspieler haben, ist es tatsächlich sehr ähnlich.
Ja.
Und die Intensität ist natürlich genauso hart, ja, weil halt einfach Mittelblock ein hartes Stück Arbeit ist.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und ist... was würdest du sagen? Wir haben jetzt so ein bisschen, einige Sachen sind ähnlich, einige unterschiedlich, weil die Ausgangslage war ja, sind ja ganz ähnliche Abwehrsysteme, also ihr werdet nicht lang brauchen. Das schwingt ja da so ein bisschen mit, um das Neue zu lernen. Das heißt, du würdest sagen, das braucht schon seine Zeit, bis sich's einspielt. Habe ich das richtig verstanden? Und wie lang, denkst du, braucht man, um es so richtig zu verinnerlichen?
Ich denke, dass wir das mittlerweile schon ordentlich verinnerlicht haben. Also die ersten Spiele, dass sie so holprig waren, will ich jetzt nicht darauf beziehen, dass es daran lag, dass wir das System von Christian nicht verstanden haben, mhm, oder nicht verinnerlichen haben, aber diese Automatismen haben noch nicht ganz zu 100% gegriffen.
Ja.
Und am Ende haben wir das Spiel ja auch nicht in der Abwehr verloren, sondern im gesamten,
ja,
Spiel.
Waren immer, ja, und vor allem hinten raus wenige Tore, ne? Waren ja regelmäßig, genau, in den niedrigen 20ern so eure, genau, Ergebnisse. Genau. Ich finde das so, das ist ja gar nicht so leicht zu ergründen, was diese Abwehr von Christian in Leipzig so speziell gemacht hat. Wie würdest du das beschreiben? Ich habe gehört, so, es geht viel um Timing, wann sticht wer raus und so. Hast du schon oder kannst du uns eine Idee davon geben, wie du das wahrnimmst, was das Spezielle an dieser Abwehr ist und wie sie vielleicht irgendwann mal aussehen könnte, dann, wenn die Automatismen so richtig da sind?
Also ich denke, dass man jetzt schon die Handschrift von Christian bei uns im Handball in der Abwehr definitiv wahrnimmt, von Anfang, ja, an schon. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man da jetzt direkt sagen kann, okay, der sticht raus oder der sticht raus, weil da sehr viel individuelle Absprache da ist, weil Christian uns auch die Erlaubnis dafür gibt, auch mal individuell zu agieren und zu reagieren. Dementsprechend ist das halt das, was ich sage, dass wenn einer sich halt mal rausnimmt, was zu machen, muss der andere halt wissen, was er macht. Und das ist tatsächlich einfach nur durch Training zu erreichen. Mhm. Und umso mehr du dieses Training hast, umso einfacher wird es dann. Weil wenn ich dann reagiere darauf, was Fabian auf halb links macht, ist es für mich viel einfacher, weil ich weiß, wenn er diesen Schritt jetzt nach vorne rechts macht, muss ich den Schritt nach hinten links machen. Und dann ist es halt so, er geht nach vorne, ich gehe nach hinten, alles klar. Er geht nach hinten, ich gehe nach vorne. Und das ist halt so
Okay.
wie so ein Schwimmen. Also nicht so ein
Verstehe.
Schwimmen.
Also es
Schwimmen ist
ist
auch nicht. Die
quasi
Welle.
es geht ganz zentral um Abstimmung und je mehr man das zusammen erlebt, desto genauer wird jeder
Genau.
irgendwann wissen, was macht der andere, wie muss ich darauf reagieren, so
Genau.
ungefähr, ne?
Und weil ja auch
Okay.
Handball unter anderem Lernsport ist, ne? Und du wirst auch nur besser, wenn du es umso öfter du das machst. Ne?
Stimmt, aber
Und
gibt es einen Sport, bei dem das nicht so ist? Ich überlege gerade. Lernsport ist ein schönes Wort, aber das ist
ja,
wahrscheinlich.
ich glaube, du interpretierst das anders, als ich das meine. Ich denke, weißt du, wenn du als Halblinker zum Beispiel den Ball in den Winkel zimmern möchtest, dann reicht es dir nicht, das als alleine aus Vorstellungskraft zu trainieren, wie du hochspringst, abspringst, drauf wirfst und der Ball genau im Winkel landet. Sondern du
Ja.
musst es halt 50 Mal machen, 1000 Mal machen, also 50, 100, 150 Mal machen,
Ja.
damit der ansatzweise im Winkel landet, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja.
Und das auch über einen längeren Zeitraum. Das heißt, wenn du dann irgendwann mal so kommst und sagst, okay, ich werfe dir einen von 10 in den Winkel, sagst du ja super, ich kenne einen, der wirft dir 8 von 10 in den Winkel. Der hat aber 2000 Mal nach dem Training geworfen und weiß, wie das geht. Der Muskel ist ja der Muskel ist ja ein Lern. Was habe ich letztens gelesen?
Ein Lernding.
Ja, der Lernding wäre so
Die
dieses Alpha,
unsaubere.
das einfache Deutsch.
Ja, genau. Ja, aber das ist auch genau unsers. Ein
Ja,
Lerninstrument oder was auch immer.
genau
Ja,
und
spannend.
genau, ja, das ist das, was ich halt sagen wollte,
Ja, aber
dass
jetzt
das
kommt die Gretchenfrage, Effe. Du machst das ja inzwischen ein paar Jahre.
Ja.
Warum landen deine Würfe immer noch nicht regelmäßig im Winkel?
muss der Wurf im Winkel landen oder muss
Nein.
der Wurf am Torhüter vorbeikommen?
Ja. Ist das so, was ist so dein, hast du irgendwie so Go-To-Würfe oder guckst du am ehesten den Torhüter auszugucken vom Kreis aus?
Wenn ich das jetzt, glaube ich, verrate,
Musst du. Aber ihr hört ja keiner zu,
muss
das ist
ich
ja
liefen.
zwischen
Na,
uns.
genau. Ja, absolut. Ja,
Ich
stimmt,
schneide das
ja.
dann hinterher raus, aber kann es dann als mein Wissen verkaufen.
Ja, ich denke, dass jeder Spieler seine Lieblingswürfe hat. Tatsächlich darfst du natürlich auch Wurfstile vom Rückraum und Kreisläufer nicht vergleichen.
Ja.
Sprich, du hast ja dieses klassische 1 gegen 1, wo ich sehe zum Beispiel, dass der Außen- und der Kreisläufer sehr ähnliche Wurfstile haben.
Das würde ich auch sagen, ne? Ihr beschäftigt euch sicher mehr mit dem Torhüter als der Rückraumshooter, der wirklich vor allem gucken muss, dass das Ding mit schöner Wucht ziemlich präzise einschlägt.
Das würde ich jetzt nicht behaupten, aber für ihn ist es halt einfach ein, na, ich würde jetzt nicht sagen, ein Ticken einfacher, würde ich jetzt nicht sagen, da er ja eine deutlich längere Entfernung zu überbrücken hat
Ja.
und der Torhüter sich da deutlich mehr drauf einlassen kann, weil er halt noch dieses Blockspiel hat. Aber wir haben halt nicht die Wucht, die Rückraumspieler an den Tag bringen, weil wenn der Ball kann auch mal mit 120 km/h am Finger vorbei, über die Finger und dann
Ja,
ins Tor.
ja, ja.
Wenn wir aber vom Kreis werfen, oder zumindest es gibt natürlich andere Spieler, die auch aus dem Stand mit 120 aufs Tor werfen können. Ich nicht, meiner tippt meistens noch vom Tor auf.
Eine richtige Murmel, die da dann
Ich murmel.
reindödelt.
Ja, ein Kumpel von mir hat auch immer gesagt, ja, das Handballspielen, was jeder macht, das kann ich auch. Mich da im Kreis stellen und den Ball ins Tor murmeln. Ist ja alles,
Oh
ist ja alles
ja.
klar. Dann stell dich mal dahin, bitte. Und dann gucken wir mal, wie du aufs Tor murmelst. Ob du
Weil
überhaupt aufs
gerade
Tor
beim
kommst.
Spiel vom Kreis würde ich das auch in Frage stellen, ob das wirklich alles ist, was man da können muss. Sag mal, abschließend zu Christian noch, wie hat denn der auf dich so gewirkt? Weil ich meine, er hatte einen raketenmäßigen Aufstieg in Leipzig, dann gab es diese Erfahrung beim DHB, die ihn sicher hat reifen lassen, aber die am Ende, glaube ich, schon auch eine anstrengende und eine bittere war irgendwie. Wie war der so, als er im Sommer in Hannover bei euch ankam?
Ich glaube, er war sehr froh darüber, dass er jetzt wieder jemanden trainieren kann. Und ich denke, dass er auch mit einem ganz großen Plan und auch einem großen Ziel nach Hannover gekommen ist. Was er dem Verein geben kann, mit dem, dass er hergekommen ist. Und trotz der nicht so guten Spiele denke ich, dass diese Einstellung von ihm definitiv noch da ist und auch auf jeden Fall auf uns Spieler überträgt. Er ist immer ansprechbar, er ist sehr kommunikativ, er redet sehr viel, er erklärt sehr viel, er möchte sehr viel und du gibst es ihm auch tatsächlich auch im Training und auch im Spiel irgendwie gewisserweise zurück. Und dann kommt auch dieses Lob von ihm und sagt, ey, da haben wir gut gespielt und das hast du gut gemacht. Auch dieses Einzelgespräch, was sucht er sehr oft und nimmt dich dann raus und sagt dir, was ihm nicht passt, sagt dir aber auch, was gut ist. Ne? Und dann dieser Mix macht dann auch wiederum einen guten Trainer aus, der die Mannschaft da oder auch einzelne Spieler weit bringen kann. Und ich
Cool.
denke, an diesem Punkt sind wir jetzt gerade angekommen, dass er halt einfach jetzt da ist und jetzt auch Fuß gefasst hat. Jetzt sind wir in der Saison, jetzt ist alles um uns herum, hat sich so ein bisschen beruhigt, um ihn herum. Sprich, er ist ja auch auf Biegen und Brechen nach Hannover gezogen, musste hier was finden, die Kinder da. Du bist klar, du bist Spieler, du bist Trainer, du bist Arbeitnehmer, keine Frage. Du musst zu 100% bei der Arbeit sein. Auch keine Frage. Aber du wärst, glaube ich, kein Mensch, wenn du von außerhalb der Arbeit was in die Arbeit nicht mitbringen würdest.
Ja, voll, voll.
Verstehst du? Und ich denke, wenn du da mal einen schlechten Tag beim Training hast oder mal irgendwie eine schlechte Phase, weil es irgendwie mal irgendwo anders hakt, ist das, glaube ich, das absolut Menschlichste und ist auch vollkommen verständlich. Aber dennoch, dieses Summa summarum, würde ich jetzt behaupten, ist jetzt 1A.
Sehr spannend. Ich hab da neulich mit einem Fußballtrainer drüber geredet, der gerade nicht trainiert. Und der hat gesagt, ey, ist schon auch mal ganz geil, am Samstag um 12 Uhr nochmal in den Garten rauszugehen und sich den Rasen anzugucken und nicht voll unter Strom immer zu stehen und so, ne? Das, was du, glaube ich, meintest, so, da steht ja primär mal ein Mensch, ne? Mit all seinen
Genau,
Sorgen so. Und den kannst du, sollte man nicht und kann man auch gar nicht trennen von dem, was dann der Trainer oder der Spieler dahinter ist,
ja,
sozusagen, ne?
genau.
Und du hast gesagt, er kam mit einem klaren Ziel. Meinst du das jetzt so im Sinne von, wie möchte er Handball spielen?
Genau.
Also inhaltlich, okay. Also nicht
Genau, also
jetzt ein Ziel,
nicht
ich will irgendwann mit
Saisonziel, nicht
euch,
Saisonziel. Nein, 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 das stimmt nicht. Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Der hat ein klares Ziel gehabt, was er uns, wie soll ich das am besten erklären?
Wie euer Haus Handball aussehen soll? So
Ja,
um den
doch
Dreh?
schon so dieses Handball-Ding, ne?
Ja, sehr cool. Das ist ja auch eigentlich, also
Einfache Sprache.
oft erwächst aus dem ja dann raus erfolgreicher Handball, an dem man dann auch Saisonziele so klar machen kann, ne? Also im besten
Ja.
Fall läuft's so rum und man hechelt nicht Platz 8 hinterher oder so,
Genau.
ne? Um zu sagen, das brauchen wir jetzt mal. Was ist dein Saisonziel eigentlich?
Aktuell?
Ja.
Wieder spielen. Aktuell.
Ja, ach so, das war mir jetzt ein bisschen zu.
Aber ja, genau, das war der etwas weiter über den Tellerrand hinausschauen, meinst du,
Genau. Was soll insgesamt im Verlaufe der ganzen Saison, die dann im Juni mal zu Ende geht, was soll da noch so passieren aus deiner Zielsetzung raus?
Ich denke, ein guter einstelliger Tabellenplatz wäre schön.
Okay. Also früh raus aus jeglichen Abstiegssorgen und dann,
Ja,
das
ja,
ist ja
ja.
oft so auch die Region der Tabelle, wo es sehr eng ist, ne? Da kannst du oft mit 4 Punkten einen Sprung von 5, 6 Tabellenplätzen machen am Ende, ne?
Genau, genau, genau. Hat mich letztens auch ein Zeitungsjournalist angerufen und hat gefragt, wie sieht es aus? Es läuft ja richtig schlecht. Da stand mir, glaube ich, 2 zu 10 Punkten in der Tabelle und es läuft ja richtig mies und Abstieg. Ich so, bitte was? Ich so, mit was redest du? Von was
Ich war das
redest du
nicht,
denn
ne?
gerade?
Nicht,
Nein,
dass
du
hier, ich
nicht.
arbeite
Nein, du
nicht für
nicht.
die Zeitung.
Aber ich meine, aller Leute, jetzt übertreibe es. Haltet mal den Ball flach, ey. Echt, wir sind am 7. Spieltag, Mann. Und ihr redet irgendwas von Abstiegssorgen. Ich so, Leute, wenn wir am 20. Spieltag oder am 25. Spieltag immer noch mit 2 Punkten dastehen, dann kannst du gerne über Abstieg reden, ne? Aber jetzt will ich da kein Wort drüber hören. Also ich bitte dich. Und dann meinte,
Finde
oh
ich auch
ja,
cool,
Entschuldigung,
dass du da
Entschuldigung.
so
Ich so, ja,
gerade
komm.
bist.
Ja, aber ich glaube, dafür bin ich gut bekannt, will ich jetzt nicht sagen. Aber die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich gerne mal geradeaus bin.
Traut der sich nochmal anzurufen oder glaubst du, den hast du jetzt auf alle Ewigkeiten versenkt?
Nee, um Gottes Willen, der ruft mich immer an. Okay, okay. Der schreibt mir eine WhatsApp und sagt, hast du Zeit? Ich sage, ja, kannst anrufen.
Eins vielleicht noch, DHB-Pokal. Da hatten wir ja letztes Jahr den schönen Grund, jetzt stimmt ja gar nicht, dieses Jahr, vor ein paar Monaten erst den Grund, eine Spezialfolge mit dir aufzunehmen. Der nächste Gegner ist dem Namen nach der größte, den man haben kann. Das ist dann Mitte Dezember gegen Kiel. Wäre das nochmal sowas? Ich weiß, der Pokal ist am schwersten zu planen, aber hast du so ein bisschen, Final Four, da würde ich gern wieder hin? Nimmt man sich sowas vor?
Ich glaube, das habe ich dir das letzte Mal schon gesagt, in unserer Spezialfolge, wie du sie betitelt hast.
Ja. Kiel ist übrigens der Gegner, sorry, ich glaube, ich habe es noch gar nicht ausgesprochen. Kiel ist euer Gegner.
Ja. Ich denke, schon allein, wie du das anmoderiert hast, haben sich alle denken können, dass das Kiel ist.
Ja.
Tatsächlich hat der Pokal seine eigene Regeln.
Das kostet.
Haben wir ja nicht, wir haben keinen Phrasenschwein.
Ach so, stimmt, gesagt.
Haben wir ja gelassen. Mit Steinen und Glas und so, ne? Und wirklich, es ist wirklich so, dass es ist einfach alles fucking möglich im Pokal. Mhm. Mhm. Und ich denke, in unserer Vergangenheitsgeschichte von der TSV Hannover Burgdorf, den Recken vor allem. Mhm. Denn wenn wir schon alles rausge...
Ja, ihr seid so eine kleine Pokal-Sensation. Ich will jetzt nicht sagen Garantie, aber ihr seid immer mal Sensation, wieder für eine gut. So könnte man sagen. Sehr cool. Ich habe dann abschließend eigentlich nur noch eins. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das... Komm, wir machen das jetzt im ersten Teil. Vielleicht passt das auch sogar besser in den zweiten Teil. Aber wir holen uns nochmal Input von außen. Einer, der leider genau wie du gerade verletzt ist, euer Torhüter, Domenico Ebner. Der gibt uns nochmal ein bisschen was, worüber wir dann gleich nochmal reden können.
Hallo Effe, hallo Schmiso. Ja, Effe, erklär doch mal, wieso ich tagsüber so viel rede und du dann eher nachts dein Reden wieder aufholst. Und dann natürlich, was hat's mit deinem schönen Zopf auf sich und mit deinem schönen Bart? Liebe Grüße.
Da haben wir das Erste. Bist du Schlafredner? Ich habe es nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt.
Ich vermute, er will darauf hinaus, dass ich schnarche.
Ach so, nein. Ja, bist du so ein Brummbär?
Meine Frau sagt eher weniger. aber es könnte auch sein, dass es daran liegt, dass wir uns einfach schon seit 13 Jahren im Bett teilen und sie das einfach schon gewohnt ist, dass ich schnarche. Ja, genau. Ja. Tatsächlich hatte ich eine etwas größere Leidensgeschichte in meiner Jugend. Mir wurden tatsächlich die Mandeln entfernt, deswegen, weil ich über Nacht zu wenig Sauerstoff gekriegt habe, weil ich wirklich wie eine richtige Säge geschnarcht habe.
Ach, scheiße, okay.
Und ich jetzt, wie gesagt, abends oder nachts gerne mal schnarche, aber wie es Ebo schon hervorragend erläutert hat, ist, dass Ebo tagsüber so viel redet und ich ihm einfach das wieder zurückgebe, nur in der Nacht.
Aber wirklich, ist der so ein, aber du quatschst doch tagsüber auch gerne, du bist so ein kommunikativer Typ, aber
ich bin sehr kommunikativer.
Redet dich in Grund und Boden, mehr. Oder wie?
Ja.
Sind das die italienischen Wurzeln oder wo kommt das her?
Oh, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade die typische italienische Bewegung.
Stimmt, genau, das kann man ja nicht sehen. Genau, hast gerade den Fingerschwinger, genau. Handschwinger, wie auch immer man das nennen will. Ich glaube, ihr wisst, was wir meinen.
Genau.
Und was kannst du uns zu deinem Bart und deinem Man-Bun, heißt das nicht so?
Ich weiß gar nicht, worauf der hinaus möchte. Ich habe mir einfach die Haare lang wachsen lassen und ich habe einen Schnauzer. Und, ich weiß nicht, irgendwann habe ich mal den Schnauzer stehen lassen. Und apropos Schnauzer.
November?
Nee, Quatsch. Da mache ich ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit. Quatsch, stimmt auch nicht. Vor 3 Jahren habe ich noch mitgemacht.
Aber wieso machst du es doch eine gute Sache?
Ja, ist es natürlich für eine gute Sache, aber ich trage den ja auch... Jetzt, deswegen
also stimmt, du hast ihn ja eigentlich immer, ne? Deswegen steht er nicht speziell. Also genau, da geht es um Prostatakrebsvorsorge, ne? Also
genau. Männer,
das lohnt sich immer, das absolut. Zu machen. Das mal
absolut.
Am Rande.
Vorsorge ist die erste Sorge.
Ja. Ja.
Ne?
Das tut nicht weh, das hilft
absolut
einfach nur.
Nicht. Absolut, so sieht's aus. Tatsächlich habe ich mir jetzt einfach die Haare lang wachsen lassen und es hat gar keinen Grund, warum ich jetzt lange Haare habe. Und der Schnauzer steht, weil Fabian Böhm damals einen Schnauzer angefangen hat Und ich gesagt habe, ja, okay, ich ziehe mit. Und er hat sich den abrasiert und ich habe halt einfach stehen lassen.
Okay.
Das ist die Geschichte.
Und die langen Haare, siehst du mit denen nicht noch ein bisschen bedrohlicher und wilder aus? Will er vielleicht irgendwie sowas raus?
Das kannst du mir gleich erklären.
Oh, jetzt lässt er seine Mähne vom Stapel. Oh, das ist ein Bild für die Götter. Wenn ihr das jetzt. Manchmal ist es schade, dass wir keinen Videopodcast machen. Jetzt pass nur auf, dass du nicht das Mikrofon verlierst in deinen Haarwulst.
Aber tatsächlich glaube ich auch, dass es manchmal ganz gut ist, dass man sich nicht sieht.
Ich weiß
oder
aber,
dass man beim Gespräch nicht sieht.
Aber jetzt, solange wir uns kennen, hast du ja schon immer die, oder? Hattest du auch mal kurze Haare? Ich kann mich an dich nicht mit kurzen Haaren erinnern.
Ja gut, ich bin ja mit einer Palme hergekommen. Das war ja damals in. Das war so dieser eine kleine Dutt oben auf dem Kopf, wo du dann, oder das Deckhaar war ja dann lang und du hast Seiten auf Kontostand gehabt in der Regel. Und dann war es so, dass ich mir die dann wachsen lassen habe und dann immer so eine ganz normale Frisur hatte. Und irgendwann.
Du hast ja immer noch die Seiten auf Kontostand, ne? Du bist halt nur inzwischen extrem reich.
Durch ja, eine eben.
Große Karriere.
Ja, herrlich.
Schön.
Geil.
Mein Lieber, ich danke dir schon mal sehr für Teil Nummer 1. Wir steigen gleich noch weiter ein und erläutern so ein bisschen, wie der junge Evgeny aus Taschkent in Usbekistan ausgezogen ist, um die Handballwelt zu erobern. Davor haben wir aber noch einen kleinen Produkthinweis für euch. Es geht mal wieder um Gesundheit. Darum kann es nicht oft genug gehen. Bis gleich. Ich habe euch ja neulich schon mal Athletic Greens vorgestellt. Pulver, da braucht ihr nur einen Löffel von, packt ihr jeden Tag zusammen mit ein bisschen Wasser, schüttelt das oder rührt es um. Dann habt ihr alles, was ihr so an ganz wichtigen Vitaminen und Mineralien braucht, ganz easy für den ganzen Tag schon abgedeckt. Bei wem es jetzt schon klingelt, wer sich erinnert und weiß, stimmt, das wollte ich doch mal ausprobieren. athleticgreens.com/handaufsharz. Da haben wir ein kleines Spezialangebot für euch. Link ist auch nochmal in den Shownotes. Schaut da sehr gerne mal vorbei. Ich habe das inzwischen in meine Morgenroutine eingebaut. Ich stehe auf, bevor ich irgendwas anderes esse oder trinke, packe ich mein Pulver in den Shaker. Der wurde mitgeliefert, schüttel das schön durch, trink das. Ich habe das Gefühl, je länger ich schüttel, desto mehr mag ich die Konsistenz. Das hat dann sowas fast Cremiges für mich. Stand drin bei Athletic Greens, wird im Morgen am besten aufgenommen, deswegen mache ich es gleich da. Gehört für mich echt jeden Morgen inzwischen dazu. Und die ersten Effekte, da stand in dem Prospekt, bessere körperliche und mentale Erholung nach dem Sport und nach einem harten Arbeitstag. Klingt erstmal blumig, aber gut, Sport, wisst ihr, ist bei mir, naja, so halb. Aber harte Arbeitstage, boah, da hätte ich echt genug von. Und ich kann es voll bestätigen. Ich arbeite richtig lang und bin trotzdem am nächsten Tag fit. Und Athletic Greens, das ist das Zeug, was mir echt dabei hilft. Was so mit der Zeit noch dazu kommt, für mich so mit der wichtigste Punkt, und den kann ich euch auch ans Herz legen, verbessertes Immunsystem nach ein paar Monaten und weniger Entzündungen im Körper. Das ist, glaube ich, für Sportler ganz wichtig. Über das verbesserte Immunsystem kann ich euch vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen mehr erzählen, aber ich merke die Erholungseffekte von Athletic Greens auf jeden Fall schon mal. Und schaut gern vorbei, athleticgreens.com/handaufsharz. Wenn ihr da bestellt, kriegt ihr umsonst 5 Travel Packs, wenn ihr mal unterwegs seid. Braucht ihr nichts extra abfüllen. Und eine Jahresration Vitamin D und Vitamin K, das so wichtig ist. Link ist in den Shownotes. Tut was für eure Gesundheit. Schaut da mal vorbei. Effe, dann fangen wir doch mal ganz am Anfang an. An was erinnerst du dich noch aus Taschkent in Usbekistan?
Gar nichts.
Gar nichts? Bist so ja, früh weggegangen, dass da nichts...
1990, 91 sind wir nach Deutschland gekommen. Als du geboren wurdest, bin ich nach Deutschland gekommen.
Und du bist selber 1989 geboren, ne?
Also korrekt, und du 1990.
Genau. Okay.
Nur damit du Bescheid wisst. Genau.
Ja.
Und Weißt du, was mich brennend interessiert?
Sag an.
Hast du eigentlich dein Studium in der Politikwirtschaft abgeschlossen?
Ich hab einen Bachelor in Politikwissenschaft, ja.
Wieso? Ah, schön. Einfach so, es hat mich einfach interessiert.
Hättest du mir nicht zugetraut, oder? Dass ich die Kacke am Ende doch noch durchgezogen habe.
Doch, hätte ich schon, deswegen, also das, nicht deswegen. Hat mich einfach nur interessiert, ob du es abgeschlossen hast oder doch, ob du dann direkt ins Radio gegangen bist.
Nee, oder, ich glaube, da wären meine Eltern durchgedreht, wenn ich das nicht, doch. Das hat sich bei mir zeitlich alles sehr günstig gefügt. Ich habe wirklich da den smoothen Übergang hinbekommen und 3-4 Mal den Kopf aus der Schlinge gezogen, wo es hätte schief gehen können. Und dann ein halbes Jahr nach dem Studiumsende kam Ran NFL.
Ja, cool. Ja, aber dazwischen hast du ja noch ein bisschen Radio moderiert.
Genau, da habe ich Radio und Zeitung und so, da habe ich so ein bisschen Gedöns gemacht. Aber wir wollten noch über dich sprechen.
Ja, also, ich wollte eigentlich den Twist noch kurz zu Felix Lobrecht und seiner Politikwissenschaft
in Marburg,
aber ja. Du hast sie ja in München gemacht.
Ich habe übrigens Politikwissenschaft in Marburg. Ja, wer den Podcast hört, weiß, wovon wir reden.
Ja, so sieht's aus. Ja. Scheinbar du auch.
Ich bin auch Hacki, wie es so schön
absolut.
So schön heißt. Das hatte ja auch schon mit Handball zu tun, ne? Dass ihr, als du noch ganz jung warst, rüber nach Berlin seid, ne?
Wir sind tatsächlich ausgewandert aus Usbekistan nach Deutschland, weil mein Vater hier in Deutschland Handball gespielt hat. Und wir sind nach Berlin gezogen als erstes, korrekt.
Und davor, der hat aber logischerweise auch schon damals war es ja sogar noch die Sowjetunion, logischerweise,
wo er
gespielt hat. Ja.
Genau.
Und hatte das auch was mit dem Mauerfall zu tun, dass das überhaupt möglich war? Oder hätte er theoretisch auch schon davor?
Kann ich dir das gar nicht sagen.
Okay.
Weiß ich nicht.
Ja. Und das heißt aber, bist du noch manchmal da so in der ehemaligen Heimat? Oder du hast gar keine Bindung eigentlich auch
dazu? Gar keine Bindung mehr. Mein Vater arbeitet zwar noch, also er hat sein Business dort in Russland.
Ja.
Aber so familiäre Bindungen habe ich keine mehr ins Ausland.
Ja, ja, okay. Und wie war dann so, an was ist so das Erste, was du dich erinnerst? Wie ging dein Leben so los dann in Deutschland? Also das Handballerleben meine ich natürlich.
Ach so, ich habe gedacht, das ist mein Privates. Tatsächlich meine erste Erinnerung, an den Kindergarten in Berlin damals oder in die Krippe, ich weiß gar nicht, was das war,
ja.
Ist zwei Sachen. Einmal, da habe ich mein Stofftier liegen lassen. Ich weiß gar nicht, ob das mein Schnuffeltuch Stofftier war oder irgendwas. Mein Begleiter, den habe ich dort, wir haben mal mit dem Kindergarten einen Ausflug gemacht und ich habe den dort liegen lassen bei dem Ausflug und dann war ich sehr traurig. Das zweite ist, dass mein Hund angefahren wurde.
Also oh nein. Unser
Hund damals angefahren wurde und danach so einen Pilzfuß hatte. Das ist so eine Krankheit scheinbar bei Hunden, wo dann die Foto so nach außen weggedreht ist. Und er hat immer irgendwie Probleme damit gehabt. Das sind so meine Assoziationen an meine Kindheit in Berlin.
Oh, also krass.
Zwei negative Sachen, ganz toll.
Aber generell hast du, ich kann mir das ja gar nicht, keine Ahnung, so, also wir sind quasi zeitgleich aufgewachsen, aber bei mir war das halt alles, mein Gott, meine Eltern sind nie groß umgezogen oder so. Ich bin halt da zur Welt gekommen, wo meine älteren Geschwister auch schon zur Welt gekommen sind. Aber damals, gerade für jemanden, der aus dem ehemaligen Ostblock da kam, war das irgendwie mal, hast du das als Kind irgendwie so wahrgenommen? War das ein Thema oder war
für dich
ganz normales Aufwachsen?
Tatsächlich war das für mich ein ganz normales Aufwachsen, da wir relativ schnell in eine Siedlung gezogen sind, wo nicht so viele Russen waren. Ne? Und ich glaube, das ist so der Hauptgrund, warum meine Schwester und ich so akzentfrei Deutsch sprechen können, da wir praktisch ins kalte Wasser geschmissen wurden und dann hieß es, friss oder stirb, also kommuniziere auf Deutsch oder lass es bleiben.
Ja, ja, ja.
Und ich denke, das hat tatsächlich einen Hintergrund gehabt, dass wir da hingezogen sind, unter anderem, weil natürlich das Leben dort, wo wir dann im zweiten Anlauf in Berlin gelebt haben, dann deutlich hochwertigerer war als in diesem Blockgebäude, wo wir als erstes gelebt haben.
Ja, ja.
Weil da halt war so, ja, da sind halt die ganzen Russen gewesen, da sind wir von dort weg.
Ja.
Und dann bin ich praktisch aufgewachsen.
Okay.
In Berlin.
Okay.
Und dann haben wir praktisch von Berlin den zweiten Sprung gemacht, beziehungsweise den dritten Sprung. Wir sind ja aus Usbekistan nach Berlin, in Berlin nochmal einen Sprung gemacht und dann von Berlin direkt nach Heidelberg. Also richtig weit weg.
Oh ja, das ist deutlich im Südwesten, also nahe Mannheim. Das wissen ja alle Handballer, wo das liegt zumindest. Oder ich glaube, in Heidelberg leben ja auch einige Rhein-Neckar-Löwen-Spieler, ne?
Das ist korrekt, ja.
Ist auf jeden Fall die. Okay, und wie alt warst du da, als ihr nach Heidelberg weiter seid?
Ich glaube, da war ich schon im Kindergartenalter. Also ich würde so 4, 5 sagen.
Ja. Und war
da habe ich auch meine ersten Handballschritte gemacht. in Wemsbach.
Aber das war ja, durch deinen Vater hat er dann eigentlich so, auf welchem Level hat er gespielt und hatte dieser Umzug Heidelberg auch immer was damit zu tun?
Tatsächlich hat er, so wie ich das verstanden habe, war dieser Umzug von Berlin nach Heidelberg allein aus diesem Grund, damit er mit Handball aufhört.
Ach so.
Ja, der wollte nichts mehr mit Handball zu tun haben in dem Moment. Der hat gesagt, okay, das reicht mir jetzt, es wollen alle irgendwas von mir hier im Umkreis von Berlin und deswegen haue ich jetzt ab. Und dann ist er abgehauen und das Erste, was er erlebt, Wir sind nach Hemsbach gezogen. Meine Schwester hat, glaube ich, auf mich aufgepasst. Meine Mutter und mein Vater sind immer kurz durch die Stadt gedackelt. Und da war ein großes Schild gestanden. Es war die zweite Nacht, glaube ich, zweite oder dritte Nacht in Hemsbach, war ein großes Schild, wo die dann gelesen haben, ja, TV Hemsbach spielt gegen die russische Nationalmannschaft.
Ach, was. Ach, wie geil.
Vorbereitungsspiel. Und dann sind die da zu dem Spiel gegangen und haben sich da auf die Tribüne gesetzt, hinter die russische Nationalmannschaft. Und da hat sich so einer aus der Mannschaft so umgedreht, guckt mein Vater so an, guckt den an, dreht sich wieder weg, tippt so den Nachbarn an, so, ey, guck mal nach hinten, Alter, ist das nicht der Pefnov? Und dann dreht er sich so um, guckt ihn auch an, guckt wieder nach vorne und dann siehst du das, also das hat mein Vater halt so erzählt, ne? Und dann munkeln sie miteinander. Und dann
so mein Vater gehört der nicht runter auf die Platte
eigentlich? Und dann so mein Vater, Jungs, hört auf zu reden, ja, ich bin's, so in der Art. Ne? Und ich so, oh Gott, das ist ja wirklich. Und dann war Maximow noch große Legende da, und ist er ja immer noch, aber war damals schon Trainer vor der russischen Nationalmannschaft.
Und also genau, muss man ja sagen, ne, dein Vater war auch Nationalspieler, also da nicht mehr, aber davor, ne?
Der war nicht ganz. Und zwar musst du dir vorstellen, er war schon gegen Ende seiner Karriere, seiner professionellen Karriere, gegen Ende, also noch nicht fertig, aber gegen Ende. Und er hat tatsächlich damals das Angebot dann bekommen, um in der russischen Nationalmannschaft zu spielen. Sprich, er hat die Einladung von, lass mich ganz kurz überlegen, das war nicht ZSK Moskau, das war Kunzowa. Kunzowa war damals das ganz große Handball in Moskau und da hat er die Einladung dazu bekommen, hat sie aber ausgeschlagen, weil er sich für Deutschland entschieden hat.
Okay.
Und ist dann praktisch nach Deutschland. Der muss dir vorstellen, der war ja schon 34, glaube ich, 34 knapp. Und dann hat er jetzt die Einladung bekommen, du musstest praktisch dort spielen, um in der russischen Nationalmannschaft zu spielen.
Ach krass, also so spät wäre der noch Nationalspieler geworden. Krass.
Okay. Wäre, ja, die Chance wäre da gewesen. Ob es sicher gewesen wäre, war nicht. War natürlich nicht.
Also okay. Er war klar, so im erweiterten Kader, könnte man das so irgendwie so sagen?
Ja, so, ich denke, in der jetzigen Zeit kann man das so betiteln, dass es, er war im erweiterten Kader und jetzt kommen nach Kunzowa spiele hier Handball und dann schaffst du es auch in der Nationalmannschaft. Und dann hat er gesagt, nein, danke, ich gehe nach Deutschland.
Und warum wollte er das, was du vorhin in Berlin, also gut, da war er dann auch schon Ende 30, logischerweise, wenn ich richtig weiterrechne. Warum wollte er diesen Cut weg vom Handball haben?
Er war Spieler, er hat sehr spät mit Handball angefangen, er hat mit 17 erst angefangen, Handball zu spielen, ist dann Spieler gewesen, ist dann Spielertrainer gewesen, ist dann Trainer gewesen und hat dann gesagt, okay, es reicht, ich habe keinen Bock mehr.
Okay.
Und ist dann weg.
Und damals wo eigentlich gespielt in Berlin?
Taschkent. Oh, in Berlin, boah. Weiß ich, kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Tatsächlich nicht.
Aber die Reinickendorfer Füchse hat es ja damals schon gegeben, ne? Aber
ja,
die werden es nicht gewesen sein.
Ich glaube nicht, nein, ich glaube nicht.
Sonst hättest du gewusst.
Das hätte ich gewusst.
Es gibt das schöne Zitat von dir: Wenn ich ihn besuche, erwartet mich mein Vater schon an der Tür mit einer Taktiktafel.
Richtig.
Ist das ohne Witz so?
Es ist immer noch so.
Ach komm.
Ich bin 32. Ich werde nächstes Jahr im Februar werde ich 33. Und mein Vater sitzt immer noch mit seinem Taktikboard hier, das ich ihm damals gekauft habe.
Geil. Ja, aber du wirst halt immer sein kleiner Sohn bleiben, ne?
Erstens das, ja. Das und ich mache halt auch immer Fehler noch, weißt du? Und er weiß halt, wie es richtig geht. Und dementsprechend muss er mir das dann halt auch immer vor die Nase binden.
Sagst du das jetzt sarkastisch oder ist echt so?
Was?
Dass er dir deine Fehler aufzeigt.
Ja, natürlich.
Wirklich?
Natürlich.
Ich dachte, du spielst fehlerfrei.
Ja. Das ist sehr nett von dir. Das sehe ich auch oft so, aber leider ist es nicht der Fall.
So wie der Rogge seine ganzen 2 Minuten nicht gesehen hat.
So sieht's aus.
Ja, krass, okay. Also, aber könnte man dann so sagen, das war auch lebenslang dein wichtigster erster Handballmentor?
Ja, absolut. Ja. Tatsächlich wurde ich auch schon ein paar Mal gefragt, wer mein Handball-Idol ist. Und ich verweise da sehr gerne auf meinen Vater.
Ja.
Weil es halt einfach so
geile
ist.
Geile Geschichte.
Jetzt apropos, jetzt kann ich, nee, jetzt kann ich schick's dir nachher mal. Dann zeige ich dir mal, wie mein Vater da gerne mal sitzt mit seinem Taktikboard.
Oh ja, sehr gerne, sehr gerne. Das können wir ja, wenn du es uns freigibst, nehmen wir das, um die Folge zu promoten auf Social
Ja, sehr
Media
gerne,
oder
sehr
so.
gerne.
Sehr geil, schick mir das gerne, top.
Mach ich.
Und wie ging es dann bei dir selber los? Der Name Hemsbach ist mal schon gefallen.
Ja.
Wie bist du selber zum Handball gekommen dann?
Ja, durch meinen Vater, ne? Also,
Also
hast
der
du ja
wollte
kein.
selber nicht mehr, aber hat gesagt, hier, der Sohnemann soll aber trotzdem spielen.
Ja, im Endeffekt war es dann so, dass meine Eltern mich in Handball und in Tennis reingesteckt haben und ich mich dann im Ringen versucht habe, im American Football, im Fußball. Ich habe eigentlich alles ausprobiert und hängen geblieben bin ich dann tatsächlich beim Handball und beim Tennis. Das, was mein Vater als erstes gesagt hat. Und ja, wie hat das angefangen? Ja, ich bin ja praktisch reingeboren worden. Ne? Er hat gemeint, hier, das kann ich, probier es aus. Und dann, als ich es angefangen habe auszuprobieren, und dann wurde es auch ganz gut. Und dann hat sich der Körper auch dementsprechend entwickelt, dass ich so in Richtung Handballer, also in Richtung Handball geht.
Ja.
Und dann muss man auch tatsächlich sagen, und das ist jetzt nicht schlecht gemeint, aber es ist auch gewisserweise schön gemeint, dass ich das zweite Leben meines Vaters nachspiele, ne? Also praktisch so das
Ja.
zweite Handballleben meines Vaters mache gerade.
Ja,
Und
geil.
dementsprechend ist er natürlich da Feuer und Flamme dafür.
Ach, mega cool. Das ist eine schöne, schöne, nein, das Wort ist nicht das, also eine
Sentimentale?
fast schon poetische Art, das zu beschreiben.
Oh.
Sehr, 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 sehr stark.
Ja, aber wirklich, wirklich, so ist es.
Und wie war dann so, ich habe hier als Station, das ist alles, also wir reden dann gleich nachher noch über deine Station, als du wirklich volljährig warst und man so als die ersten, hier ist es einfach mal Profistation, aber ich habe hier auf dem Zettel stehen, Hemsbach, Leutershausen, das ist ja glaube ich so grob in der Stuttgarter Ecke,
Ja, das ist
SC.
alles. Ja, das Leutershausen war ja auch damals groß.
Genau, den Namen kennt man auf jeden Fall. SC Magdeburg und THSV
Eisenach.
Eisenach.
Ja, aber
Aber wie,
Eisenach kommt vor Magdeburg.
wie, äh, ah,
Habe ich
okay, das
gesehen.
einer, aber wie bist du denn bitte rumgekommen, bevor du überhaupt mal 18 Jahre alt geworden bist?
Ja, zwei davon waren Internate.
Ah, okay.
Zwei Internate und in Hemsbach habe ich angefangen, Handball zu spielen. Und dann war halt Leutershausen der nächstgrößere Schritt, wo es von der Jugendarbeit halt intensiver war. Und tatsächlich war es so irgendwie, dass ich mich immer. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig und es klingt auch ein bisschen arrogant, aber es war tatsächlich so, dass ich mich. Ich bin immer irgendwo hingekommen, wo ich nicht der Beste war. Dann bin ich der Beste geworden und bin dann wieder weitergegangen, wo ich wieder einer von vielen war.
Ah, okay. Und das heißt, ja,
Ich
stimmt,
mich
das
praktisch immer hochgearbeitet habe. Das
klingt
klingt
auch so
arrogant.
von. Nee,
Es klingt
ich.
doch, ist es wirklich, es klingt wirklich tatsächlich arrogant, aber es hat damit gar nichts zu tun gehabt. Ich wollte einfach besser werden.
Aber ist ja auch irgendwie, wenn ich mir die Namen so genau, vor allem wenn du jetzt sagst, es war erst Eisenach, dann Magdeburg, das macht ja auch total Sinn, so vom, ne, also von klein nach immer größer,
Genau,
sozusagen,
genau.
bist du aufgestiegen. Und heißt, du hattest, ja, wie muss ich das, du hattest gar nicht immer das naturgegebene Talent, aber hast krass dran gearbeitet, oder wie hat das funktioniert?
Also ich sage es mal, ich wurde krass dran gearbeitet.
Von deinem Vater oder von, ja, okay,
Ja.
der hat,
Es gab
okay. Ja.
Sommerurlaube, wo wir tatsächlich Trainingslager gemacht haben.
Ach, krass. Oh, aber ist das nicht so? Da kriege ich ja immer ein bisschen Schiss, weißt du, wenn ich auch irgendwie, ich muss da immer dran denken, wenn ich, jetzt am Samstag war ja Wetten, dass, wenn ich dann so die Kinder sehe, die so eine Kinderwette machen. Ich habe immer das Gefühl, will das wirklich das Kind machen oder ist das irgendeine versteckte Sehnsucht der Eltern, die das selber nicht hinbekommen haben? Hat dich da dein Vater vielleicht mal ein bisschen zu weit auch getriezt oder war das für
Absolut,
dich
hundertprozentig.
schon?
Ja, du glaubst gar nicht, wie viele Handys kaputt gegangen sind, weil wir uns verstritten haben und der sein Handy gegen die Wand geworfen hat und
Ist
hat gesagt,
nicht
jetzt
dein
sprich. Was
Ernst?
sowas von.
Alter Schwede,
Ja, aber
okay.
das war das. Aber jetzt, weißt du, jetzt vor 10 Jahren, 20 Jahren war das das Schlimmste, was mir passieren hätte können. Ne? Und jetzt 20 Jahre später sage ich, geil, danke, dass das gemacht hat.
Ach schon, geil. Also du
Ja,
sagst, genau,
klar,
also
natürlich.
damals war es Horror, das fühlt
Ja,
sich in dem Moment
absolut.
immer an wie Horror, aber du
Absolut.
sagst
Absolut.
inzwischen nicht, boah, hätte er
Natürlich.
das mal gelassen, sondern
Wenn
hat
ich, wenn er
alles.
das, wenn er das gelassen hätte, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
Ja.
Ist es Fakt.
Ja.
Dafür ich kann mich auch an eine einzige Situation zurückerinnern, tatsächlich, die ich ihm so ein bisschen heimgezahlt habe. Das ist auch so eine Anekdote, die wir sehr gerne am Tisch nochmal ansprechen und das auch regelmäßig, wenn wir zusammensitzen, ist die, dass es war gerade so eine Situation, wo ich mich auf Magdeburg, glaube ich, vorbereitet habe. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hatte ich ein bisschen Vorbereitung und ich musste ein bisschen Sport machen und ich bin ins Stadion gegangen zum Laufen. Und mein Vater ist da mitgegangen und hat die Rundenzeiten gestoppt, weil es gab damals noch nicht so diese Pulsuhren und super, super Watches, die da dein ganzes Leben praktisch getrackt haben. Das gab es halt zu meiner Jugendzeit nicht. Deswegen stand mein Vater mit seinem Nokia 3310 und hat die Rundenzeiten gestoppt. Und wobei, das habe ich letztens gefunden, hat immer noch einen Balken gehabt. Ey. Akku.
Ja, der Gag geht immer, aber das ist auch ein legendäres Handy. Geil. Ja.
Und dann hat es angefangen zu pissen. Aber richtig. Und ich sollte nur 10 Runden laufen. Und es hat geschifft. Es hat, ey, wie aus Eimern kam es vom Himmel runter. Und ich bin sage und schreibe 24 Runden gelaufen. Nur damit der komplett durchnässt ist. Und frierend da unter einem Baum stand. Ich muss ganz kurz dich vorweg warnen. Meine ja. Boys sind gerade nach Hause gekommen.
Oh, jetzt kommen die Kids dazu.
Ne? Willst du mal Hallo sagen, Tavo? Sag mal Hallo. Flo hört dich.
Hallo.
Das siehst du ihn auch.
Guck mal her, ich mach mit ganz großen Augen.
Ich mach dich mal dran. So.
Nehmen wir den Sohnemann. Ist der auch? Hallo, schön dich zu sehen. Ist der auch schon? Wird der auch von dir getriezt Richtung Handball?
Ich würde sagen, dass beide relativ ballaffin sind, ne? Aber das, ob er dann Handball spielen wird, es bleibt dann tatsächlich bei ihm. Also ich würde mich. Da auch mal reinsprechen. Das tust du schon, Taro. Du
bist da разговариваешь.
Они с этим слышат. Ты в радио будешь скоро, знаешь, подкаст. Этот мужчина со мной еще разговаривает. И потом будем вместе слышать. Я тебе покажу, когда будет. Завтра будет слышно.
Ich kann euch das jetzt leider nicht eins zu eins mit übersetzen. Ich glaube, er erklärt ihm gerade, dass hier gerade ein Podcast aufgenommen genau. wird. Das würde ich jetzt einfach mal vermuten.
Genau, wir versuchen ihn zweisprachig zu erziehen. Sehr cool. Taro, тебе нельзя здесь нажимать. Эти вещи, потому что нельзя тебе нажимать здесь. Потому что я работаю, хорошо? Целуй меня.
Поцелуй. Also, jetzt muss ich nochmal.
Pascho.
Gibt es noch einen Bussi für den Kleinen?
Bitte, Pascho.
Jetzt muss ich mal. Hoppala. Das heißt, dein. Damit du deinen Vater zurückquälst, warst du bereit, weiter durch den Regen zu laufen, nur damit der Alte schön pitchnass ist und drunter leidet.
So sieht's aus. Guck mal, da ist der Kleine jetzt.
Oh, der ganz Kleine. Hallo. Ja. Das hatten wir auch noch nie, dass zwei Kids hier den Podcast crashen.
Hallo.
Der guckt noch ein bisschen skeptisch.
Ja, der versteht nicht, dass jetzt gerade ein Ohrstöpsel an sein Ohr gehalten wird und da eine Stimme rauskommt.
Okay. Das ist komisch, ne?
Привет,
Wunderwerk скажи. Der Technik.
Привет, скажи. Hallo.
Das ist die ganz Jungen verstehen es noch nicht. Mein Vater zum Beispiel, der ist so alt, der versteht es auch nicht. Wenn ich
das ist aber schon andersrum.
Wie, warum kann ich den jetzt da hören aus dem Gerät raus? Ja, krass, okay. Also da hast du dich selber gequält, um deinen Vater mitzuquälen.
So sieht's aus, ja. So sieht's aus.
Also ihr hattet so eine richtige Hassliebe, kann
ja,
man so
absolut.
Sagen.
Immer noch.
Geil, ey. Aber hat ja, wie du sagst, sich dann alles gelohnt und deine ersten Schritte, also wir haben schon gesagt, du bist echt rumgekommen und deine ersten Schritte im Profi-Senioren-Handball war dann Friesenheim. Wir kennen sie inzwischen als die Eulen Ludwigshafen.
Korrekt, also meine erste zweite Bundesliga-Erfahrung sowie meine erste Erst-Bundesliga-Erfahrung. Meine erste Herren-Erfahrung habe ich beim TV Hemsbach gestartet.
Ah, okay. Mhm.
Ich bin praktisch zurück zu den Wurzeln und habe in Hemsbach in der Regionalliga Handball gespielt mit 17 und bin dann von Hemsbach zwei Jahre später nach Friesheim gewechselt.
Ja, ich wollte gerade fragen, ne? Also das heißt, also genau, bei den ganzen haben wir schon, also Magdeburg und Co. war im Internat und dann quasi wieder zurück in die Ecke, wo die Eltern waren und da dann, da ist ja dann auch der Weg nach Friesenheim nicht so weit gewesen. Ne?
Genau,
von
genau.
Hemsbach und Heidelberg aus. Ja.
Richtig.
Und wie war das? Warst du da auch wieder einer, der sie richtig ranklotzen musste und hast sie dann alle hinter dir gelassen oder wie waren deine ersten Schritte im
Hemsbach oder?
Dann? In Friesenheim dann?
War schwierig, war tatsächlich sehr schwierig. Ich meine, ab dem Moment kann man ja verfolgen, wie das dann alles gelaufen ist bei mir. Ne? Also ja, klar, ich bin nach Friesenheim gekommen als 18, als 19-jähriger Jungspund, der vielleicht ein bisschen zu viel Kilo auf den Rippen hatte und wenig Bartwuchs. Aber wem sage ich das, ne?
Ja, vielen Dank. Da wird bei mir aber auch nichts mehr nachkommen.
Weißt du? Der Zug ist abgefahren.
Ja, kannst du dich ruhig drüber lustig machen, mein Freund.
Ja, tue ich ja gerade.
Ah, dieses eine Putzsau.
Herrlich. Ne, und dann hat sich das so ergeben. Na klar, ich musste natürlich ranklotzen und Gas geben und das hat ja dann doch ganz gut funktioniert, so wie man jetzt so. Wenn ich jetzt mal in der Vergangenheit angucke, bin ich sehr zufrieden.
Ja, ihr seid dann ja genau, in deinem dritten Jahr habt ihr dann Bundesliga gespielt, ne?
So sieht's aus.
Und das war ja damit dann auch dein erstes Bundesliga-Jahr. Da warst du angekommen in der HBL.
Genau, genau.
Hast du das auch so richtig so wahrgenommen, so im Sinne von geil geschafft oder was denkt
man da? Nee, gar nicht. Nee, absolut nicht.
Wieso denn das nicht? Du hast über 100 Tore gemacht, wenn ich es richtig. Ich habe mir vorher nochmal die ganze Zeit.
Das ist ja genau das, was ich dir gesagt habe über den Weller.
Ja, ja.
Weißt du, die Mannschaft war auf dich eingestimmt. Die Mannschaft ist auf dich eingestimmt. Du bist so der Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft als Kreisläufer in den etwas unteren Ligen. Ja, ja. Und wenn du dich dann so mit der Mannschaft hocharbeitest, ist ja das Grundkonzept der Mannschaft nicht anders. Sondern das Umfeld um die Mannschaft ist anders. Das heißt, deine Gegner sind anders. Aber dass du die Tore über den Kreis machst, wie in der zweiten oder in der dritten Liga auch, weißt du, bleibt auch in der ersten Bundesliga.
Ja, bei Weller ist ja wirklich, genau, wir haben da regelmäßig
drüber. Das ist ja das, was ich dir gesagt habe.
So, ja, ja, ist krass, genau. Bei dem funktioniert das ja. Es funktioniert seit der vierten Liga und jetzt in der Bundesliga. Es ist eigentlich unfassbar, aber es ist genau so.
Aber das ist genau das, was ich dir gesagt habe. Die Mannschaft spielt sich auf diesen einen Spieler ein und wenn er Haupt- und Angelpunkt, Dreh- und Angelpunkt von der Mannschaft ist, dann bleibt es der in der dritten Liga, in der zweiten Liga und in der ersten Bundesliga.
Ja, aber Effe, jetzt mal ehrlich, also so wie ich dich kenne, hast du ja auch zum Glück ein ganz gesundes Selbstbewusstsein trotzdem, ne?
Ja.
Wenn man dann 100 Buden als Anfang 20-Jähriger da macht in der ersten Liga, dann sag, also du hast doch damals nicht gesagt, ja, das liegt nur dran, dass meine Mannschaft so gut auf mich eingestellt ist.
Ja, aber das hast du doch gleich gesehen. Ich bin ja dann von Friesenheim nach Berlin gewechselt und habe gleich 25 oder 30, glaube ich, gemacht im ersten Jahr. Wenn überhaupt.
41 immerhin.
Ja gut, 41.
Und warum im zweiten Jahr war es dann 60. Warum bist du nicht in Friesenheim geblieben? Zweite Liga hattest du keine Lust, ne?
Ja, was heißt keine Lust? Ich hatte halt ein super Angebot von Berlin. Und
also ja,
wenn
das macht
Berlin, wenn Berlin dich anruft und fragt, ob du kommen möchtest und du bei denen 9 von 9 machst, sagst du nicht nein.
Ach, im Spiel Friesenheim-Berlin hast du 9 von 9 gemacht.
Berlin-Friesenheim, ja, genau.
Ach, krass. In der Max-Schmeling sozusagen. Genau. Oder wenn es das damals, ich nehme an, die haben damals auch
schon. Das war die Max-Schmeling-Halle da.
Okay, okay.
Und ich sage auch
immer endlich, noch, wie das sagenumwobene Scouting des Bob Hanning wirklich funktioniert. Ach, der war gut gegen uns. Den hole ich mir. Nein, geil. Okay. Ja, aber okay, finde ich spannend. Okay. Im Jahr da, aber jetzt sei doch mal ehrlich, währenddessen, wenn du 9 von 9 gegen Berlin machst für Friesenheim, da sagst du doch nicht, das liegt nur daran, dass meine Mannschaft so toll funktioniert. Ich hätte mich für den Größten gehalten. Ich sag's dir, wie es ist.
Vielleicht habe ich das ja, als ich noch 20 war, aber jetzt mit 32 und ich 12 Jahre zurückdenke, weiß ich nicht, ob ich das so gedacht, also ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob ich das gedacht habe.
Und wie war es dann in Berlin? Also schon ein großer Schritt, habe ich schon rausgehört.
Ja, war
ein
riesengroßer Schritt. Ich meine, ich hab gleich am ersten Sponsorenabend habe ich gleich mal ein richtiges Brett rausgelassen, wo ich erstmal, glaube ich, ein paar Bandchen angeeckt bin. Ich habe auch irgendwie gemeint, so von wegen, ja, im Endeffekt war auch die Frage, wie ist es jetzt hier in Berlin und bist ja Friesenheim, die sind jetzt abgestiegen, zweite Bundesliga hier und da. Ich meinte, ja gut, im Endeffekt ist das wie Autofahren, ne? Beide fahren Auto, beide spielen Handball, nur der eine fährt halt einen Opel und der andere halt einen Ferrari, ne? Und da haben, glaube ich, ein paar so ein bisschen das falsch verstanden oder in den falschen Hals gekriegt. Also gemeint war tatsächlich einfach, beide spielen ja Handball, ja, natürlich, ja. Aber auf zwei verschiedenen Leveln. Und ich freue mich da total drauf, jetzt auch einen Ferrari fahren zu können und nicht mehr den Opel. Ja. Und ich glaube, ein paar haben es ein bisschen missverstanden und dann hieß es so von wegen, ja, der Vergleich Handball mit Autofahren, was ist denn das für einer?
Ach so, okay. Wie kann man denn das nicht? Ich dachte jetzt eher, vielleicht kommt es so rüber wie von wegen, ey, wartet mal ab, ich reiß hier auch alles ab und wer der bist.
Ja, überhaupt. Kann so, auch sein, dass es so interpretiert
so
wurde.
So, genau, also das ist. Ja, aber das ist, ne, ja, ey.
Aber
wie
es war
viel
so
geht allein durch Kommunikation, weil jemand anders was anders versteht, als der was gesagt hat, das sagen will. Ja, witzig. Und sag mal, die Berlin, ich habe das jetzt gar nicht mehr bei mir schwimmen, aber da hast du ja, hast du nicht, das war ja die Ica-Romero-Zeit. Bin ich richtig, da
Genau,
kam der ein bisschen
genau.
später, ja.
Ich würde sogar, also böse Zungen behaupten tatsächlich, dass Ica und ich das 1-Links beziehungsweise das Sperre absetzen am Außen in die deutsche Liga eingeführt
Ich
haben.
wollte gerade fragen, weil genau, das war, das hat der ja bis zum Erbrechen gespielt. Für
Das hat auch
viele
lange
Gegner
gedauert.
auch wirklich also bis zur kompletten Entnervung. War das für dich geil, das mit ihm zu spielen?
Ja, absolut, Mann. Die Pässe, die waren sensationell. Du hast einfach nur die Hand aufgemacht und dann kam der Ball da rein, ne? Du musstest nicht viel machen. Der hat nur gesagt, bleib da stehen. Es hat ja, wie gesagt, es hat ja auch eine Weile gedauert, bis wir dieses so ein bisschen uns verinnerlicht haben, dass wir da miteinander spielen können. Sprich, ich musste so das Gefühl von ihm finden, er musste so ein bisschen mein Gefühl finden. Ich habe auch öfters mal den Ball gegen den Kopf von ihm bekommen.
Oh.
Weil ich, ja, weil ich jetzt gedacht habe, er will jetzt werfen und dann täuscht er und passt und ich kriege einen Ball gegen den Kopf. Weil ich
Ach,
jetzt schon so,
hat's
okay,
die
der
Hände
wirft
gar
jetzt.
nicht bereit,
Ja, genau,
okay.
weil ich nicht vorbereitet war oder die Augen zugemacht habe, weil ich dachte, er wirft jetzt über mich. Und anstatt über mich zu werfen, hat er mir halt an den Kopf gepasst oder an den Kopf
Geil, aber
geworfen.
siehst du, da siehst du mal, wie gut diese Täuschungen waren, wenn sogar du, der wusste, was kommt, im Prinzip drauf reingefallen ist, ne?
Ja, genau.
Das ist die hohe Schule.
Aber es war halt der, das waren die Anfangszeiten, ne? Und danach ist es natürlich nicht mehr passiert.
Und genau, ja, da, nie wieder, nie wieder.
Wieder.
Und war ja für dich auch, du standst davor schon mal im wieder vorläufiger Kader, also quasi auch die Geschichte deines Vaters. Ich hoffe, ich erzähle es richtig, für die EM 2010 für Russland.
Genau.
Das heißt,
Ich
du
bin sogar
hast ja.
mitgefahren, ich war sogar in Österreich dabei. Aber ich saß nur auf der Tribüne.
Ja, krass. Und wieso da der Entscheid? Haben die einfach früher gefragt? Oder warum da der Entscheid für Russland? Oder hatte Deutschland sich einfach noch gar nicht gemeldet? Oder?
Deutschland hatte sich bis dato noch nicht gemeldet.
Und
und mein
dann.
Vater hatte natürlich auch die Finger im Spiel. Ne? Ich habe in der
Ach
Junioren-Nationalmannschaft.
so, okay. Der hatte noch gute Beziehungen und hat dich mal
Genau.
ins Spiel bringen können, zumindest.
Genau.
Ja.
Ja,
Und.
das ist mein Gaming-Koffer, mein Schatz, ja. Ich weiß. Ja. Darfst du nicht draufhauen. Da ist die PlayStation drin.
Oh nee, da müssen die Kinder die Finger weg. Da wird's
Ja,
ernst.
der Kleine, der liebt gerade, was liebt er hier? Wischer und Besen und alles Mögliche.
Für Kinder ist alles ein Spielzeug, ne?
Es war so, warte mal,
Das ist auch
das
schön.
zeigst du. Jetzt ist er wieder weg, egal. Gut.
Und bist ja dann aber, genau, also Juniorennationalmannschaft gespielt, also warst sogar einmal kurz davor für Russland zu spielen.
Genau.
Dann aber in deiner Berliner Zeit
Zwei
Wechsel.
Jahre später, zwei
Genau.
Jahre nachdem ich bei den Europameisterschaften in Österreich dabei war, habe ich meine Staatsbürgerschaft gewechselt.
Und das war aber unabhängig von Handball, oder? Oder hatte das schon was mit Handball zu tun? Oder war das generell, weil du jetzt halt lang eh schon hier gewohnt hast?
Sowohl als auch.
Okay. Und dann, als das klar war dann, also wussten die schon, dass das kommt? Und dann war auch klar, okay, die werden dich bald mal berufen? Oder wie kam es dazu, dass du dann 2012 das erste Mal in den Nationalmannschaftskreis gekommen bist?
Du, es war halt Kommunikation mit Heuberger damals. Das hieß ja, du hast eine reale Chance, wenn du möchtest. Und das habe ich dann versucht,
Okay.
probiert.
Okay. Und dann, da hast du ja schon mit ganzen schönen Kavenzen dann im Kader gestanden, ne? Also war die sportlich nicht so geile Zeit für den DHB. Trotzdem, Uwe war schon da, Gensheimer, Anfangszeiten von Patrick Winzek, von den alten 2007er Helden
Nee,
Dominik Klein noch dabei.
Patrick Winczek war da. Ach, stimmt, war auch schon. Ja, er war auch schon da. Ja, stimmt. Ich
Der
war
müsste ja relativ zeitgleich
in
mit dir gekommen
Montenegro
sein,
mit
ne?
ihm. Ja,
Ja,
fast, genau.
ja, ja,
Wir
ja.
waren zusammen auf dem Zimmer in Montenegro.
Und wie war das dann, Nationalspieler zu sein?
Ja, es war eine super Ehre. Wenn irgendjemand was anderes behauptet, ist es natürlich Quatsch. Also, aber ganz ehrlich, das ist auch wieder so ein Ding. Das hatten wir, glaube ich, bei der Spezialfolge auch. Das sind Fragen, wo du die Antwort eigentlich schon vorher weißt. Dann
Ja.
brauchst du diese Frage eigentlich gar nicht zu stellen. Weil wenn irgendjemand an was anderes sagt, ist das
Alles
dann,
gelogen.
ne, was heißt alles gelogen? Aber du kannst nichts anderes sagen, ohne schlecht dazustehen. Wenn du verstehst, was ich meine. Also
Und
es ist nicht so, dass ich was
ja,
anderes zu
stimmt.
sagen
Wenn du
habe.
sagen würdest, genau, wenn du sagen würdest, ja, war doch eh klar, so gut wie ich war, das
Oder
kommt auch
das war
nicht.
totaler Blödsinn, es war voll unnötig, dahin zu fahren.
Scheiß Nationalmannschaft
macht. Ja, weißt du, was ich meine? Also das gibt nur, es gibt nur dieses eine, ja, das war eine total große Ehre, den Adler auf der Brust zu tragen.
Ja, ja.
Alles andere gibt es nicht.
Meinen die meisten ja auch wirklich so, habe ich jetzt
schon. Weil es auch so ist, gehört, keine Frage. Genau, weil es auch so ist,
aber ja, ist halt, glaube ich, ist bei dir Antwort auch klar geworden.
Ja.
Und für dich ging es dann, du hast nochmal einen kurzen Rückausflug 2015 nach Berlin gemacht. Correct. Erstmal ging es aber 2013 nach Göppingen für zwei Jahre.
Eineinhalb.
Oder genau, anderthalb dann im Endeffekt, genau, nach einem halben Jahr 2015 dann zurück nach Berlin. Wieso der Wechsel?
Nach Berlin oder nach Göppingen?
Nach Göppingen erstmal, also von Berlin weg das erste Mal.
Gut, wir hatten ja Gespräche, Bob und ich, was meine Zukunft anging. Und wir hatten einfach unterschiedliche Vorstellungen. Und dann hat sich
heißt, was hast du dir vorgestellt? Was hat er sich vorgestellt?
Ja.
Ja, das wollen wir jetzt wissen.
Es ist einfach Fakt, man hat sich einfach nicht finanziell einigen können zu der Zeit damals. Wir haben nach Lösungen gesucht, wir haben keine Lösung gefunden und dann hat sich Göppingen eingeschaltet und hat praktisch die Lösung auf den Tisch gepackt. Und
die haben die Kohle auf den Tisch gelegt.
Und ich habe mich für Göppingen entschieden.
Okay. Ist ja auch ein geiler Standort, ne? Also ich glaube, da waren sie ja, jetzt habe ich die Jahre nicht mehr, aber da waren sie entweder frisch gebackener EHF-Cup-Sieger oder sie waren zumindest in den letzten Jahren mal geworden, ne? Das war ja schon eine Top-Adresse.
Vor mir und nach mir.
Ach, du hast genau, stimmt. Ist es nicht 2011, 12, 16, 17, glaube ich, ne?
Ja, ich habe gerade in der schwarzen Zeit von Göppingen.
Ich habe so oft gerätselt, warum die diesen Titel nicht in der Zwischenzeit auch nochmal gewonnen haben. Jetzt haben wir Nein, das ist jetzt gemein. Witzigerweise, du hast ja dann 2015 bei dem, warum ging es eigentlich nach Berlin zurück so schnell? Denn da hast du ja dann den ERF-Pokal gewonnen. 2015.
Ja, tatsächlich war es so, dass ich mich damals in Stuttgart die deutsche Nationalmannschaft mit unter Dagur Sigurdsson, damals Trainer von der deutschen Nationalmannschaft und von den Füchsen Berlin, hatten einen Lehrgang in Stuttgart und ich hatte Bob angerufen, hab gemeint, ob wir uns mal kurz zusammensetzen können, dann ist auch mein Vater zu Besuch gewesen und dann sind wir zu zweit zu Bob ins Hotel gefahren, haben uns dort an den Tisch gesetzt und hab gemeint, du Bob, hör zu, wie sieht's denn aus? Kannst du mir bitte in meinem Werdegang in der Zukunft helfen? Es läuft ein bisschen schleppend in Göppingen und ich würde dich gerne fragen, ob du mir da unter die Arme greifen kannst, um nach der Saison in Göppingen Fuß zu fassen bei irgendjemandem. Und dann hat sich das relativ schnell innerhalb von einem 5-Minuten-Gespräch rauskristallisiert, dass Bob Bock hätte, dass ich wieder zurück nach Berlin komme. Und witzigerweise war ja auch dementsprechend der Haupttrainer gerade auch in dem Hotel und dann hat er ihn kurz vorm Abendessen abgefangen und ist rausgegangen. Dagur ist gerade die Tür an der Tür vorbeigelaufen. Bob hat gemeint, Dagur, warte kurz, mach die Tür zu, ist keine 3 Minuten weg, mach die Tür auf, Dagur kommt rein, Bob kommt rein, wir freuen uns auf dich.
Ach geil. So werden Verträge gemacht.
Ja, ich denke nicht, dass so Verträge gemacht
werden. Oder Transfers, sagen wir Transfers.
Ich denke auch, dass es auch irgendwie so alles zusammengepasst hat in dem Moment. Weißt du, weil in Göppingen war ein Kreisläufer zu viel und in Berlin war zu dieser Zeit ein Kreisläufer zu wenig.
Ja, alles klar, okay.
Und dann war das so, Berlin also kannte in Göppingen mich.
Für dich war aber auch nichts Zwischenmenschliches oder was auch immer das Problem, sondern einfach auch Spielzeit und so.
Ja.
Ja.
Mhm. Genau.
Und dann Berlin, warum, das klingt jetzt alles so also rosig, warum dann da nur ein halbes Jahr, bis es nach
Weil Kummers die ja kochten? Schon für Ende des Jahres, nach der Saison, hatten die ja schon einen Kreisläufer verpflichtet.
Ah, okay. Und
ich war praktisch nur der Lückenbüßer, der aber wiederum eine Win-Win-Win-Situation hatte. Weil Win-Situation für Göppingen, einen Kreisläufer weniger zu bezahlen.
Ja.
Win-Situation für Berlin, einen Kreisläufer mehr. Win-Situation für mich, ich darf wieder Handball spielen.
Mhm. Ach, top. Wer also war das damals, wer schon fest verpflichtet war nach dir in Berlin?
Der Spanier. Wie hieß denn der nochmal?
Boah, das war
der dann nach Magdeburg gegangen ist. Gemeres oder ich krieg's jetzt nicht gebacken.
Okay.
Der spielt jetzt in Athen, glaube ich, im Kreis.
Okay. Athen,
in Griechenland. Liebe Güte. Ja, da ist doch Christian Ugalde jetzt hingegangen auch.
Ah, okay, okay.
Da spielt er jetzt.
Okay, okay.
Aber mir fällt der Name jetzt ums Verrecken nicht ein.
Und EHF-Pokal-Triumph?
Ja. Ja.
Krasse Sache.
So schöne Ding Nacht war es, ja, auf jeden Fall.
Eine bitte?
Schöne Nacht war es.
Schöne Nacht. Was habt ihr gemacht in der Nacht noch?
Sie war lange und es ist am Ende hell gewesen.
Das hast du schön formuliert. Ich glaube, den Rest müssen wir diesmal einmal unser aller Fantasie überlassen.
Korrekt.
Das ist voll... Aber auf dieses Thema kommen wir nachher nochmal zurück. Das kann ich dir gleich sagen.
Oh, schön.
Und Gummersbach dann? War das wieder so, war das auch ein bisschen so mit von Bob eingefädelt oder wie,
weil er gesagt hat? Das haben wir dann alles anderweitig gelöst.
Okay, okay. Und wie war Gummersbach? Diese, stelle ich mir krass vor, dieser Ultra-Ultra-Handball-Traditionsstandort, der ja damals aber leider schon so langsam im Niedergang war.
Mhm. Ja. Es war, wie du schon gerade eben gesagt hast, natürlich eine ganz große Nummer, in so einen Traditionsverein reinzukommen. Da war tatsächlich auch so, dass Gummersbach Handball gelebt hat.
Ja.
Und wenn es auch mal nicht so gut lief, wurde es auch mal auf der Straße angesprochen, was halt in der Vergangenheit weder in Göpping noch in Berlin der Fall war. Also nur an Zuschauer und an dich, es tut mir leid, wir haben hier gerade zwei Kinder, die nicht älter als 3 und nicht älter zusammen als 4 sind. Die machen hier gerade...
Das nennt man Authentizität.
Das freut mich.
Effe, da musst du dich null drum sorgen. Finde das cool.
Nö, sorgen tue ich mich nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, nicht, dass hier Handwerker am Arbeiten sind, sondern es sind meine Kinder, die versuchen, die Wände neu zu gestalten.
Das ist ganz lieb, aber ich glaube, das verzeihen den Kleinen alle Hand aufs Herz Zuschauer gerne.
Ich hoffe es doch. Ansonsten könnt ihr euch gerne melden und dann können wir gerne darüber diskutieren.
Und dann diskutieren wir das mal aus. Dann gehen wir mal für die Tür.
da wurde es auch tatsächlich auf der Straße drauf angesprochen, ja. warum es denn nicht so gut läuft oder wie wir so schlecht gespielt haben.
Also und das ist kein Mythos. Diese Stadt lebt wirklich, ist ja auch nicht so groß. Das ist einfach, da wird das Handball gelebt.
Genau. So sieht's aus.
Krass.
Ja. Aber da war es auch relativ schnell auch wieder klar, dass ich dann auch von allen wiederum in Ruhe gelassen wurde, weil es gab dann immer so eine Szene in der Fußgängerzone, wo ich mich auch dann auch zur Wehr gesetzt habe und dann dementsprechend auch einem Fan dann gesagt habe, dass er doch gerne selber aufs Spielfeld gehen kann. Der kann gerne meine Turnschuhe haben und mein Trikot. Wenn er es besser machen kann als ich, kann er gerne auch mein Gehalt kriegen. Wenn nicht, kann er sich aber bitte wieder zurück in sein Loch verkriechen, wo er rauskam.
Okay. Genau. Wie gut kam das an?
Ich wurde in Ruhe gelassen.
Ja.
Und ich hatte einen ganz tollen Fankreis, den ich nach dem Spiel sehr gerne besucht habe. Mhm. Und ich war tatsächlich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, ob das viele gemacht haben, aber ich habe sehr gerne, immer nach dem Spiel, egal ob gut oder schlecht, habe ich immer eine Runde gedreht in der Halle. Mhm. Ob es jetzt in Göpping war oder in Gummersbach tatsächlich. Mhm. In Berlin war das nicht so der Fall, weil das so ein bisschen so eingezäunt war. Wir waren so von der Zuschauerschar so ein bisschen zurückgehalten worden. Mhm. Mhm. Und in Göpping oder in Gummersbach konntest du halt immer frei aufs Feld gehen. Und ich bin in Göpping immer einmal hinten an dem Faneck vorbeigelaufen und hinten wieder, das ist praktisch so ein Halbkreis und wieder runter. Und in Gummersbach habe ich das auch sehr gerne gemacht. Ich bin an die Tribüne hoch, habe mir dort dann ein kühles, kaltes Wasser geholt und habe dann mit den Leuten dann angestoßen und war einfach nahbar, ne? Und habe dann halt sehr gerne mit den Leuten auch gesprochen und dementsprechend glaube ich, dass das sehr gut angekommen ist und ich auch dort kam es auch mal zu einer oder anderen Diskussion mit einem Fan, der sehr unzufrieden mit der Leistung von der Mannschaft war. Dementsprechend habe ich ihm auch meine Meinung gesagt und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass es hier viele Leute verzeihen, aber wenn du halt einfach so direkt nicht, aber offen bist und sagst, ja, ich weiß, dass es scheiße ist. Ich weiß, dass wir scheiße Handball spielen. Ne? Ich tue auch alles dafür, dass es besser wird. Aber es wird gerade irgendwie nicht besser und wir wissen selber nicht, worin es liegt. Mhm. Da brauchst du mir jetzt nicht hier noch ans Bein zu pinkeln und zu sagen, dass es scheiße ist.
Ja. Weißt du, was ich meine? Ein bisschen wie die Kommunikation mit den Schiedsrichtern, die wir vorhin schon mal hatten. So ein bisschen ist dann wahrscheinlich mit dir und den Fans auch, ne? Dass wenn man
ja, ich tatsächlich stehe ich dann auch einfach Rede und Antwort und sage, ja, es war kacke. Ich gebe dir vollkommen recht. Es ist scheiße. Ich hätte den nicht verwerfen dürfen. Ich hätte da nicht das 1-gegen-1 verlieren dürfen. Wir hätten diese Entscheidung nicht treffen sollen. Ob das die richtige Entscheidung war vom Trainer, will ich jetzt nicht kommentieren, weil der Trainer ist und er entscheidet das. Er ist der Leader. Und wenn er sich dafür entscheidet, muss die Mannschaft hinterherziehen. Und nach dem Spiel oder außerhalb des Spieles ist es immer einfacher, irgendwas gegen irgendwas zu sagen. Von daher will ich mich da jetzt nicht dazu äußern. Aber was meine persönliche Meinung angeht oder mein persönliches Spiel, dazu kann ich mich gerne äußern. Das habe ich dann halt sehr gerne gemacht.
Glaubst du, dass nur noch abschließend zu Gummersbach, kommen die wieder hoch? Ja, mega geil in die Saison gestartet. Deutliche Siege in der Regel.
Keine Frage, verloren. Wenn die so weiterziehen, dann sehen wir uns bald wieder. Spätestens nächste Saison.
Wird es denen auch die Daumen für drücken, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich mag Gummersbach. Gummersbach ist eine schöne Stadt. Gummersbach hat auch eine schöne Halle. Und die Fans sind auch toll. Also ich habe sehr, sehr schöne Assoziationen mit Gummersbach.
Sehr geil. Dann abschließend noch Hannover. Wir haben ja über das meiste schon mal geredet, aber so im Großen und Ganzen vielleicht nochmal. Wie waren so deine, ja, inzwischen sind es ja über 4 Jahre, die du schon da bist. Du bist ja schon alter Hase in der Mannschaft.
In meiner 5. Saison jetzt.
Ja.
Wenn ich hier fertig bin, habe ich Martin Ziemer eingeholt.
Oh, okay. Stimmt, hilf mir mal, du hast Vertrag bis 23?
Korrekt. Also noch 2 Jahre. Also 2 Saisons, einschließlich dieser.
Und danach? Überholst du den Ziemer dann auch noch?
Er spielt ja jetzt immer noch Handball. Von daher, was handballerisch angeht, kann ich es dir nicht sagen. Und genauso wenig kann ich dir sagen, ob ich in Hannover bleibe, weil das leider noch ein bisschen zu weit weg ist. Also handballerisch ist es noch kein Ziel von mir aufzuhören. Ich fühle mich gerade aktuell in sehr guter Verfassung bis auf die Verletzung, was mich jetzt ein bisschen natürlich zurückschmeißt. Aber was man auch sagen muss, glaube ich, ist, dass nach 12 Jahren Handball, Bundesliga, meine erste Muskelverletzung aufgetaucht ist, spricht, glaube ich, für den Körper.
Krass, ja.
Und ich bin noch guter Dinge und ich fühle mich auch gut, ich bin fit. Wenn ich mal gesund bin oder wenn ich wieder gesund bin, bin ich fit. Es ist gerade schwierig, so über Fitness zu sprechen oder Fittigkeit des Körpers, wenn man gerade verletzt ist, merke ich gerade.
Ja, aber jetzt geht es ja gerade ums große Ganze und nicht gerade ums
große Ganze,
um fühle
ich mich sehr fit, ja.
Ja, oder ein paar Wochen. Effe, wir haben noch einen, habe ich dir angekündigt. Das ist, glaube ich, der perfekte Schluss, denn wir holen noch mal einen ehemaligen Teamkollegen rein.
Ach du Scheiße, ey.
Und das darfst du uns dann alles noch mal erklären, was der Gott, da aufwirft. Ey.
Ich habe sehr gute Geschichten von Herr Pevnov. Einer ist ein super Geschichten. Wir hatten ein Heimspiel, wo Efe und ich hat auf die gleiche Mannschaft in Hannover zusammengespielt. Ich habe Besuch von 2 Kumpels aus Dänemark. Und nach dem Spiel fahren wir alle zusammen nach Hause. Efe und ich waren Nachbarn da damals. Und wir hatten danach freies Wochenende, so das heißt, wir wollten gerne ein bisschen Bier trinken und danach zum Start gehen. Und Effe ist eine riesen Gin-Experte und wir haben ein paar Gin Tonics getrunken mit schöne Looping Louis Spiel. Das kann Effe gleich erzählen, was es umgeht. Aber die Geschichte geht um, wenn wir in Stadt kommen, dann gehe ich kurz auf Klo. Ich komme zurück und ich sehe, einer von meinen Kumpels hat keine T-Shirt an mehr. Und ich frage ihn direkt, was ist los? Ist hier zu heiß oder was passiert? Und der antwortet mir direkt, nee, Efe hat einfach meine T-Shirt komplett gegessen. Ich sage, was denn los? Und ich gucke auf Efe und der steht so mit einem Stück von dieser T-Shirt in seinem Mund und es war ein überragender Abend und meine Kumpel reden noch über diese Geschichte und das werden wir nie vergessen. Das war einfach überragend und toller Abend. So, Job, Efe, hast du super gemacht und Denker freut sich noch über diese Geschichte und mehr kann ich dazu nicht mehr sagen.
Kaspar Mortensen, inzwischen Kaspar schönerweise Mortensen, zurück in der HBL in Hamburg. Ihr kennt euch aus Hannover.
Korrekt.
Was ist das denn? Also Gin, das weiß ich. Du hast mir vorhin dein Regal gezeigt. Das finde ich auch eine gute Sache. Du isst T-Shirts?
Das ist komplett aus dem Kontext gerissen. Also so wie er das erzählt hat.
Wie soll man das aus dem Kontext reißen, dass jemand T-Shirts isst? In welchem Kontext?
Als ob ich ein T-Shirt gegessen hätte, mal ganz ehrlich, als ob ich ein T-Shirt. Und ich denke auch nicht, dass er komplett nackt im Ohr, beziehungsweise oberkörperfrei im Club stand. Das hätte er nicht lange ausgehalten dort, sonst wäre er schon längst rausgeflogen. Also das heißt, es war so, ja, bis zu dem Club entsprach alles der Wahrheit. Wir haben Gin Tonics bei uns getrunken, wir waren Nachbarn, er hat über mir gewohnt, beziehungsweise ich bin unter ihn gezogen. Er war ja schon vor Ort und dann waren halt seine Kumpels da und wir haben halt so ein bisschen gefeiert, ein bisschen gesoffen und es hat halt wirklich super viel Spaß gemacht und wir hatten mit dem Spiel Looping Louie natürlich eine sehr schnelle Zirkulation der Refill-Becher, die wir da hatten. Weil jedes Mal, wenn so ein Chip runtergefallen ist, musste man einen kurzen trinken. Also dementsprechend war es dann relativ schnell vorbei, das Spiel auch, und die Laune war relativ weit oben. Und dann sind wir halt in die Stadt gegangen und dann waren wir irgendwie in dem Club und haben dort so ein bisschen Party gemacht. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber ich habe einfach ein Stück von seinem T-Shirt rausgebissen. Ich habe einfach.
Ja, das würde ich jetzt gerne wissen, wie es dazu kam.
Ja, wie es dazu kam. Es kam halt so dazu. Das hat mich einfach so über. Das sah so aus, als ob da irgendwas zu essen auf seiner Schulter war und da habe ich reingebissen. Nein, Spaß beiseite. Also nein, das ist halt tatsächlich so, wie es halt so im ich will jetzt nicht sagen Rausch, aber so.
Es war halt ja, das klang lustiger, schon nach Rausch, ehrlich gesagt.
War tatsächlich einfach so ein lustiges Beisammensein, was eventuell etwas eskaliert ist. Ja, und am Ende der Geschichte war es natürlich dann so, dass der hatte noch ein T-Shirt an, aber das T-Shirt hatte 1, 2 bis 6 Löcher.
Ey, boah. Besser hätten wir diesen Podcast nicht enden lassen können, denn es ist 3:15 und du musst zum Training los, Effe. Deswegen, ich hoffe, das verzeiht ihr uns, aber ich fand es jetzt wichtiger, bevor ich hier wieder mit meinen komischen Entweder-Oder-Fragen komme, dass wir uns diese Geschichte noch in aller Ausführlichkeit gönnen.
So ausführlich war sie ja nicht, weil er tatsächlich sehr viel schon erzählt hat. Und wie es dazu kam, kann ich dir nicht sagen. Aber was ich dir auf jeden Fall von Kasper Mortensen noch erzählen kann, ist, du kannst ihn ja mal bei Gelegenheit mal fragen, was ihn in ihn fährt. Also fangen wir von vorne an. Wir hatten noch keine Kinder, Sarah und ich. Wir haben hier zu zweit gelebt und es ist ein Kumpel von ihm gekommen. Und plötzlich nachts um 11 oder abends um 11 vibriert das ganze Haus. Das ganze Haus vibriert, als ob irgendjemand bohren würde, nachts um 11, 11:30. Und wir so, Alter, was ist denn da los? Und du hörst halt ganz genau, dass das von oben kommt, von Kasper. Mhm. Ich Kasper angerufen, Alter, Kasper, was machst du da? Bist du bescheuert, Alter? Das halbe Haus schläft. Du kannst doch jetzt nicht da jetzt irgendwie bohren oder so. Hä? Ich bohren? Und der in seinem fantastischen Deutsch, wovon er spricht, dass er exzellent Deutsch spricht. Und wie du ja schon allein in seinen 6 Sätzen gemerkt hast, dass er diese Sprache so gut wie gar nicht beherrscht. Also ich sie zwar kommunizieren kann, aber auch in falsch.
Bist aber gemein.
Na, das weiß er schon. und dann hat er tatsächlich, gab es so eine Zeit, wo es Black Rolls mit Vibration gab. Da hat er die um 12 Uhr oder um 11.30 Uhr ausgepackt, hat sich auf den Boden gelegt und hat das ganze Haus wach gemacht, weil er seinem Kumpel zeigen wollte, wie cool seine vibrierende Black Roll ist.
Ja, das klingt nach einem sehr guten Zeitpunkt. Alter.
Das ist Kasper und ich. Das war echt lustig.
Ich glaube, mit euch kann man
ganz tolle
Zeit
gehabt.
Kann man was erleben. Ich hoffe, ihr besucht euch mal jetzt ab und an, wo der wieder nicht mehr so weit weg wohnt. Ne?
Ja, tatsächlich ist alles Ziel ist immer groß gewesen und wir wollten auch immer, aber es hat irgendwie nie so richtig geklappt. Und jetzt wir waren einmal in Hamburg jetzt übers Wochenende, haben uns auch ein Spiel angeguckt. In Hamburg lebt tatsächlich auch der Patenonkel von meinem Großen. Also ist da natürlich die Verbindung erstmal eher da. Dann haben wir versucht, mit Kasper noch was zu machen. Es ist schwierig, tatsächlich sehr schwierig.
Du, aber ich hoffe, du kommst jetzt in Teufelsküche, weil wir sind jetzt an deiner Abreisezeit schon ganz nah dran. Ja. Evett, deswegen sag mir nur noch ganz schnell, Podcast-Gast, den wir mal einladen sollten. Wer sollte mal hier bei Hand aufs Herz auftauchen?
Bitte nicht Kasper Mortensen.
Dann nehmen wir Kasper Mortensen. Der ist nämlich nicht schon auf unserer Vormerkliste.
Nein.
Darfst du uns dann eine Sprachnachricht schicken, wo du ihn in die Frage
sowas von, aber sowas von. Wenn der hier reinkommt, Alter, dann kriegst du aber so eine Nachricht von mir. die wir sich gewaschen haben.
Effe, es war großartig mit dir. Alles, alles Gute für die Oberschenkelsehne und den Muskel. Trainier dich schön warm und euch Dankeschön. Tausend Dank fürs Zuhören. Sorry, dass heute Rubrik 3 wegfällt, aber ich hoffe, das verzeiht ihr uns, weil die Mortensen-Geschichte über den lieben Effe war es, glaube ich, wert. Macht's gut. Ciao, ciao.
Also, mach's gut. Ciao, ciao.